Geld ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt so freundlich ist, mir was über was ich noch nicht weiß. Hallo Chris. Mir, was ich noch nicht weiß. Die Was-ich-noch-nicht-weiß-Sendung.
Ach du, ist alles gut.
Alles wird gut. Ich hoffe nur mal, dass wir nicht zu zeitkritisch irgendwie reden dieser Tage, weil mir ungefähr 10 Minuten vor der Aufnahme dieser Sendung aufgefallen ist, dass ich die letzte noch gar nicht veröffentlicht habe.
Dann tu mir so, als wäre das, lass mal das Datum weg.
Genau, was wiederum ganz, ganz praktisch ist, weil ich ohnehin vorhatte, im Juli und August ein bisschen kürzer zu treten, dann strecke ich das einfach, dann sieht das jetzt so aus, als hätten wir das gerade erst aufgenommen, obwohl die Leute das jetzt hier erst wahrscheinlich im August hören oder so.
Naja, also von den Themen her ein klein bisschen verdammt. Denken wird sich das lassen. Das
verdammt. Naja, müssen wir durch.
Wir machen da ab jetzt ein Ratespiel draus.
Genau, wann haben wir aufgenommen? Wer es genau trifft.
Wer am nächsten kommt.
Genau, Tag und Uhrzeit, der gewinnt was? einen Gewinn.
Ach du, da finde ich was. Ja, lass mal loslegen. Was haben wir denn alles an Themen? Ich hab so 1, 2, 3 Sachen, eine davon sogar in eigener Sache.
Oh.
Aber fangen wir mal vorne an. Ich rolle es mal kurz geschichtlich auf. Thema Bildstabilisation.
Ja.
Also kann man so über die Historie mal gucken, wie haben und früher stabilisieren Fotografinnen heute ihre Bilder?
Mhm. Erstmal stabil macht man das, halten. Ja, genau, eben.
Erstmal selber stabil sein. Gut stehen, Kamera ordentlich halten, vielleicht tatsächlich durch den Sucher gucken, was ja früher mal noch so die Norm war.
Ja.
Weil dabei hast du dann auch noch mit deiner Augenbraue Kontakt zur Kamera, du hast einen Kontaktpunkt und es ist alles ein bisschen stabiler. Das war so das Klassische. Dann kam irgendwann die digitalen Videokameras.
Stimmt, die haben so komische Nachführwackelungen.
Die hatten zuerst mal so digitale Stabilisierung.
Und das sah immer ein bisschen lala aus, ne?
Ja.
So wie wenn man besoffen ist und schnell den Kopf dreht, so ungefähr.
Genau, und das funktionierte, indem die ja im Prinzip digital, also auf dem Sensor einfach einen kleineren Crop genommen haben und den dann so wie so ein Sliding Window quasi nachgeführt haben.
Genau. Mhm.
Und also so die digitale Stabilisierung. Dann kam die optische Bildstabilisierung, OIS, Optical Image Stabilization. Das kennst du auch heute noch in vielen Objektiven.
Ja.
Da ist dann innen drin quasi so eine Linsengruppe, die bewegt wird.
Steht auch manchmal drauf, OIS. Und jetzt gerade habe ich gelernt, was es bedeutet. Ich habe mich das nie gefragt. Das heißt wahrscheinlich so wie GLX bei irgendeinem Auto oder so.
Und das ist elektronisch. Das heißt, da wird tatsächlich gemessen, wie bewegt sich das Objektiv. Und diese Linsengruppe wird dann so mit irgendwelchen Elektromagneten oder sowas quasi hin und her geschoben.
Also da sind so richtig kleine Gyros drin, so wie im iPhone.
So in die Richtung, genau. Dann kamen irgendwann die bewegten Sensoren, IBIS, In-Body Image Stabilization. Das heißt, da ist dann das Objektiv erstmal wurscht und die Kamera misst, wie sie sich bewegt und führt dann den Sensor entsprechend dagegen.
Hat eins von beiden eigentlich besser funktioniert? Oder ist das so eine Scheininnovation? Hat man ja auch gerne.
Nee, das ist eine schöne Innovation, weil du hast da natürlich, du kannst die Objektive billiger bauen, weil die brauchen OIS mehr. Ne? Mhm. Da hast du einfach weniger Zeug drin. Aber das, was jetzt so mittlerweile immer interessanter wird, ist, also immer mehr Kameras haben dieses IBIS, das ist wohl auch nicht so wirklich leicht zu machen, weil so eine Kamera muss stabil sein und das ist so eine schwingend aufgehängte Gruppe da drin und da gibt's auch tatsächlich bei den aktuellen Sony-Kameras wohl tatsächlich stellenweise Probleme, dass da die Aufhängungen brechen, wenn die Kamera runterfällt und
auch
so
Geschichten. Ja. Weil es aus Plastik ist und nicht mehr aus Titan. Ne?
Ich weiß es nicht. Und ich will jetzt auch nicht Sony an Karren fahren. Ich glaube nicht, dass die einzigen sind, die da damit kämpfen, aber die waren zumindest die so relativ früh schon mit dieser Bildstabilisierung am Start waren. Und die Kombination daraus, die ist dann aktuell so einer der Königswege. Ne? Du hast die Optical Image Stabilization in der Linse und du hast das IBIS in der Kamera und die können jetzt bei den meisten Herstellern, die beides anbieten, auch miteinander reden und du kriegst dann quasi die Kombination aus den beiden Bildstabilisierungen. Mhm. Und da reden wir heute von Stabilisierungen bis irgendwie Größenordnung 7 Blendenstufen.
Verstehe ich nicht.
Das heißt, du kannst das, was du aus der Hand hältst, mhm, mit einer nicht stabilisierten Kamera.
Oh.
Kannst du quasi 7-mal die Belichtungszeit verdoppeln und es immer noch aus der Hand halten.
Das heißt, ich kann mitten in der Nacht mit einer 16er Blende fotografieren.
So ungefähr, ja.
Oh, geil.
Also Moni hat das
gemacht. Shut up and take my money, was muss ich kaufen?
Nee, ja, pass auf. Also Moni hat das gemacht mit der Z6 von Nikon. Frag mich jetzt nicht, was da für ein Objektiv drauf war, aber sie, mhm, hat irgendwie locker mal eine halbe Sekunde aus der Hand gehalten.
Geil.
Boah, das geil. Hilft natürlich nichts, wenn dann dein Subjekt sich bewegt.
Ja, oder du willst, dass es sich bewegt, ne? Also ich meine, nachts in der Stadt ein vorbeifahrendes Fahrzeug ist ja,
ja,
krass, also man braucht keine Stative mehr.
Die halbe Sekunde aus der Hand, ja, du kommst dann schon irgendwann an die Grenze.
Ja klar, aber klar.
Das sind als Optimalwerte. Ne? Mhm. So, es geht aber noch weiter. Und zwar ist da parallel dazu, sind auch die Systeme weiterentwickelt worden, die die Kamera bewegen. Beziehungsweise stillhalten, während du dich drum bewegst. Du erinnerst dich so an dieses Steadicam-System?
Ja.
Also die kommen aus dem Film, da, also aus Hollywood, wo quasi ein Kameramann oder eine Kamerafrau so ein Harness anhat, wo
ein federgestütztes
System mit Massenträgheit irgendwie die Kamera ruhig hält.
So großen Gegengewichten, dass wenn, ich habe mal so ein Steadicam angehabt, mit einer Ariflex, glaube ich, war es, also eine 16 mm Ari-Kamera obendrauf. Dicker und bin Oschi, einfach umgefallen. Also ich musste aufgefangen werden, weil das ist so unfassbar. Also da, klar, wenn man da ein bisschen Übung mit hat und die Balance dann hinkriegt, ist das überhaupt kein Problem. Aber du hast auf einmal so einen Ausleger an dir dran und fällst halt einfach weg. So ungefähr so, als würdest du mit einem ausgestreckten Arm einen Kasten Bier von dir weghalten. So fühlt sich das an.
Das war auch so, dass das spezielle Leute mit speziellen Ausbildungen nur machen konnten. Dann kamen irgendwann die kleineren Steadicam-artigen Sachen für deine Kamera, für deine Zuhause-Kamera. Du kennst die vielleicht auch noch, da hast du dann so einen Griff.
Ja.
Oben drauf ist dann so kugelgelagert eine Kamera und unten hängt so ein Gewicht drunter.
Im Grunde das gleiche Prinzip wie bei einem großen Film-Steadicam, nur halt in winzig, genau, und nicht so präzise und vor allen Dingen nicht so, wie nennt man das, so spurstabil, also nicht so ruhig.
Genau, ja, genau. Und das Ganze basiert natürlich auf Massenträgheit, also rein mechanisch. Und dann kamen irgendwann die Drohnen. Und die Drohnen haben das Problem, dass sie wackeln, wenn sie fliegen, weil sie halt immer irgendwie Kurskorrekturen machen müssen.
Das kannst heißt, du jetzt schlecht auch noch so ein 17 Kilo Masse dranhängen, dann hast du halt ein ferngesteuertes Auto.
Und entweder damit oder kurz vorher kamen dann die elektronischen Gimbals. Ne? Heute heißt Gimbal, das ist, glaube ich, Englisch für sowas wie kardanische Aufhängung.
Mhm.
Die kennt man auch, wie gesagt, also aus Steadicam-Bereichen, die kennt man auch vom Schiff. Ne? Der Kompass ist auch kardanisch aufgehängt. Und das ist eben eine kardanische Aufhängung. Also die Kamera kann sich dann, je nachdem wie viel Achsen das hat, tatsächlich um bis zu 3 Achsen bewegen. Also vor, rück, hoch, runter, rechts, links und noch irgendwie Rotation. Und auch das natürlich elektronisch. Und das ist heute eigentlich so quasi eine der besseren Möglichkeiten oder eine der besten Möglichkeiten zu stabilisieren. Also auch da wird gemessen über diese Bewegungssensoren, die auch so mit den Handys groß geworden sind. Und du hast dann entsprechend ordentliche Motoren, die da schnell genug auch dagegen arbeiten können, damit du die Bewegung nicht bemerkst.
Das finde ich ja eigentlich das Faszinierende daran, dass also das Tempo, mit dem die Dinger reagieren. Also das, weil es sind ja immer noch Motoren, also die müssen ja anlaufen und stoppen. Correct. Und also das, ich finde, das ist Hexenwerk in meinen Augen.
So, und jetzt, und warum ich dieses Thema gebracht habe, jetzt habe ich dir gerade eine
10 Minuten
Link
Einleitung. Ja.
So mache ich das. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen über einen Artikel gestolpert auf Petapixel. Das ist ein Artikel über ein neues Smartphone, beziehungsweise neue Smartphone-Kamera. Das ist ein chinesischer Hersteller, Vivo heißt der. Und die bauen jetzt gerade mal in dieses Smartphone den kleinsten Gimbal der Welt ein.
Wow.
Also sprich, die Kamera in diesem Phone bewegt sich. Nicht irgendein optisches Element, sondern die komplette Kamera.
Das also.
Und das wohl über, also der Gimbal über 2 Achsen und dann ist da noch irgendwie eine Stabilisierung über die 3. Achse. Also irgendwie ist das Ding, ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was taugt, ob es ein Marketing-Gimmick ist, aber das Video, was da auf der Website ist, ist zumindest mal hübsch produziert und ja. Du siehst da, wie sich eine Kamera bewegt. Oder beziehungsweise, wie sie stillsteht, während sich das Mobiltelefon drumrum bewegt.
Das heißt, du musst extrem gut gedämpfte Hülle um dein Telefon haben für den Fall, dass es mal runterfällt, weil ansonsten die Kamera sich verkantet.
Das weiß ich wahrscheinlich vielleicht.
Ist das denn schon eingebaut oder ist das nur tatsächlich die Kamera, die dann die Smartphone-Hersteller benutzen gehen können?
Frag mich nicht, wo es herkommt. Frag mich nicht, wie es, also es ist da drin. Es ist quasi, ich glaube, das ist die komplette Kamera ist halt so gebaut. Aber die Website, die dahinter steht, die ist auf Chinesisch und das kann ich nicht so gut.
Ja, dann könnte man natürlich auch, kann gut sein, dass der Hersteller dann in einem halben Jahr nicht mehr auffindbar ist, wie das bei chinesischen Herstellern ja immer mal so.
Ich weiß nicht.
Ich erinnere da an die Kamera, mit der ich, meine Dashcam, also die schönste Dashcam aller Zeiten, die ich an meinem Fahrrad hatte, die Mini-Wing Camille heißt die. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nö. Ist wirklich eine total schöne, kleine, kompakte Dashcam, also super Teil. Hat auch ein Schweinegeld gekostet. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das war richtig 170 Euro oder so. Also echt ein ordentlicher Preis. Ja, App-Verbindung funktioniert nicht mehr. Die App stürzt ab, wenn du die Kamera mit der App verbinden willst. Wird auch nicht mehr supported. Also gibt keine Updates mehr für die App. Und die Webseite des Herstellers gibt's auch nicht mehr. Und alles weg.
Schade eigentlich. Ja, die ist hübsch.
Super, ne? Die ist richtig, also wirklich winzig klein, die kannst du auch prima in die Hosentasche stecken und so und echt, also.
Ist ja doof.
Ja, seitdem bin ich bei chinesischen Produkten immer, also so ein bisschen, also klar, wenn das jetzt irgendwie so Huawei ist oder sowas, die werden nicht morgen einfach irgendwie ihre Webseite abschalten, aber bei so kleinen chinesischen Dingern, da gehe ich nicht mehr bei, echt nicht, das ist mir zu.
Ja, oder, und das treibt halt dann die Leute wieder dazu, zu sagen, ja, ich kaufe mir sowas, aber dann darf es nicht mehr als 20 Schlappen kosten.
Ja, genau, also, genau.
Dann bist du wieder auf dem Level, dass du sagst, ich weiß eh nicht, ob's es morgen noch gibt und dann deshalb gehe ich mal auf so billig, wie es geht.
Ja, hast du dann, ich habe jetzt hier irgendwie so ein gebricktes, das ist einfach, ein Brick rumliegen, liegt halt rum.
Es gibt ja in China mittlerweile eine ganze Industrie, die sich nur darauf spezialisiert hat, irgendwelche crowdgesourcten Kickstarter-Geschichten schneller zu bauen, als derjenige es kann mit seinem Kickstarter. Ja, ist schon. Da gibt es so ganze
super.
Firmen,
die scouten. Ja, das heißt aber doch, wir designen einfach eine Kickstarter-Kampagne über irgendein Ding, das wir unbedingt haben wollen und warten dann darauf, dass der Chineser uns das billig baut.
Aber dann vielleicht auch nicht so gut, wie wir es wollen. Weißt, das ist ja das Ding. Da werden
halt, dann setzen wir halt die Specs hoch. Ist doch.
Also die Klone kommen quasi teilweise vor dem eigentlichen Produkt raus.
Ja. Ja, ich kenne das zum Beispiel mit meinen Fahrradlampen. Da gibt's auch eine China-Version von, die habe ich sogar. Das sind, wie heißen die? Lysine oder so ähnlich. Lycene, warte mal. Lycene, ich muss jetzt selber mal. Nano, warte mal. Lycene Nano heißen die Dinger, glaube ich,
Lycene,
oder?
Lycene Nano, LED Bike Lights,
genau. Lycene, oder sind das Hecto? Warte mal, ich muss jetzt selber mal gucken, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr, welche das waren, warte mal. Nee, scroll während der laufenden Sendung. Zecto heißen die, Lycene Zecto.
Wie Zecke?
Z-E-C-T-O, Lezyne Zecto. Sehr geile.
Namen sind auch geil. Super, ne? Ah, so, okay, alles klar. Mhm.
Sehr, sehr tolle, ja, tolle Lämpchen. Und siehst ja, was die kosten, $65. Mittlerweile.
Ist das dann so Bremslicht mit Beschleunigungssensor?
Nee, das nicht. Also ich weiß nicht, ob es das mittlerweile ist. Also meine sind schon sehr alt. Aber die kriegst du die praktisch nachgeäfft für unter 20 oder sowas. Und so sind die dann auch. Mhm. Das geht gar nicht. Also, ja. Tja. Aber stimmt, so mit so Bremsdingsi, das wäre natürlich nochmal cool, ja.
Nun ja, mal schauen, wo es mit den Kameras und den Smartphones hingeht. Also der kleine Gimbal, der hat mich irgendwie so ein bisschen umgehauen.
Ist ein bisschen beeindruckend, ja. Aber ich, das ist immer so, es hat so ein bisschen was von zu schön, um wahr zu sein, weißt du? So, ich bin gespannt. Andererseits, wenn du dir anguckst, wie sich das alles, egal, you name it, außer Automobile, wie sich das alles entwickelt hat in den letzten 20 Jahren und wie sich die Entwicklungen immer weiter beschleunigen, würde es mich halt auch nicht wundern, wenn das alles stimmt und demnächst Standard ist. Ja.
Mhm. Ja. Was sich auch entwickelt, na, schöne Überleitung, wir haben ja alle Kameras und davon mehrere und manche davon auch die in Hochkommas guten Kameras, so die Spiegelreflex, die Spiegellose und so weiter.
Ordentliche meinst du?
Die ordentliche Kamera,
genau. Ich habe einen Laptop, aber ich habe auch noch einen richtigen Rechner. Erinnerst du dich?
Genau. Ja, aber ich meine, die haben natürlich was für sich, zumindest was so Sensorgrößen und solche Geschichten angeht, obwohl diese Vorteile auch immer weiter schwinden. Trotzdem hat man mal viel Geld für so eine Kamera ausgegeben und jetzt sitzt man zu Hause, kann nicht raus wegen Corona und ist alles irgendwie doof. Und deshalb sitzen die Leute jetzt immer mehr in Videokonferenzen. Aha. Und haben da irgendwie in ihrem Laptop eine gruselige Webcam eingebaut, auf der man nur Scheiße aussieht, haben aber diese schöne großsensorige Kamera, mit der man so schön mit Schärfentiefe und Weißabgleich und so, ne, kann man gute Sachen mitmachen. Und die Hersteller kommen jetzt langsam hinterher und machen die Webcam tauglich, ihre Kameras. Und das fing an mit, also werbewirksam mit Canon. Die haben ich packe dir mal so einen ganzen Sack Links für die Shownotes rein. Canon hat angefangen und die haben erstmal vor einiger Zeit ihr EOS Webcam Utility rausgebracht. Erst für Windows, mittlerweile auch für einen Mac. Und damit kannst du eine ganze Menge von den größeren Canon-Kameras, auch kleineren, per USB an deinen Rechner stöpseln und dann präsentiert die sich auf dem Rechner als Webcam. Damit kannst du sie dann in Skype und Co. verwenden.
Brauchst halt noch ein Stativ?
Du brauchst ein bisschen mehr. Du brauchst also das Stativ, dann brauchst du möglicherweise, wenn du längere Sachen machen willst, noch eine Stromversorgung dafür. Mhm. Also die Batterie hält halt, keine Ahnung, je nach Kamera, wenn die auf Dauervideo läuft quasi, eine Stunde oder so, dann ist gut. Dafür gibt es dann so im Drittherstellerhandel, meistens aus China, diese sogenannten Battery Dummies oder Batteriekuppler heißen die offiziell. Das heißt, du hast dann quasi so eine Batterie, die dann aber ein Kabel hat zu einem Netzteil, was dann in die Steckdose kommt.
Und dann lässt du unten einfach das Ding offen, oder wie?
Nee, das haben die meisten Geräte, die das können, haben da tatsächlich am Batteriefach noch so eine Gummilasche, die man rausmachen kann. Also bei meinen Canon-Spiegelreflexen ist das so, da kannst du quasi das Kabel unten rausführen bei geschlossener Batterieklappe. Da gibt's leider von den Herstellern, glaube ich, nicht so viel, oder es ist schweineteuer. Ich habe mir jetzt für die Canon ein No-Name chinesischen Nachbau für den LP-E6 Akku geholt, der da mittlerweile bei den größeren Kameras Standard ist.
Und was ist das, was du mir da, ach so, dieses Cascable, was du mir geschickt hast, Cascable
Pro? Ja, kommt noch mehr, also.
Ah, okay, iOS.
Canon hat das also erstmal gemacht, dann kam Fuji, die haben das auch gemacht mit ihrer Software X-Webcam. Also wie gesagt, muss man gucken, welche Kameras das können. Aber auch da kannst du jetzt per USB quasi an den Rechner. Dann gibt's noch von Panasonic eine Software, die das auch kann. Das ist irgendwie das Lumix Tether Tool, was da aufgebohrt wurde, um eben auch als Webcam fungieren zu können. Und dann gibt's noch so eine externe Software, die heißt Cascable, Cascable mit C, die quasi viele, viele Kameras kann.
Vor allen Dingen kann die sogar über Wi-Fi, also die kannst du die Kamera über WLAN dran knuppern. Geht der Akku noch schneller jetzt, leer?
Jetzt muss ich aber gleich mal, bevor jetzt alle losrennen und die höchsten Erwartungen haben, muss ich jetzt gleich mal so einen kleinen Dämpfer drauf werfen. Das ist nicht, so gut, wie wenn ich mit der Kamera Video aufnehmen würde. Mhm. Also das, was die Kamera, was weiß ich, Full HD, 4K, sonst was kann, die scheinen da quasi bei der Kamera in so eine Tethering-Modus reinzugreifen. Also das, was du, wenn du dann eine Fernsteuerung auf dem Smartphone hast, quasi siehst, dieses etwas runtergescalte Bild, was vielleicht auch nur mit 10, 15 Frames pro Sekunde kommt.
Aber sieht ja wahrscheinlich immer noch besser aus als vom iPad, das schräg unten auf dem Tisch steht und mein Doppelkinn ausleuchtet. Ne?
Ja. Korrekt. Also du hast quasi schon den Vorteil des großen Sensors. Aber bei vielen wirst du eben nicht die 30 Frames pro Sekunde Full HD rauskriegen, sondern eine reduziertere Auflösung mit weniger Frames pro Sekunde. Aber zumindest für die Canon, Fujis, Panasonics und ich vermute, dass da noch mehr kommen werden, ist das zumindest mal, das kostet nichts, kann man mal installieren und gucken, ob es was bringt. Die Alternative dazu ist, wenn man tatsächlich die volle Auflösung möchte mit der vollen Framerate, dass man dann halt eine Kamera hat, die das auch auf dem HDMI-Port rauslassen kann und sich dann eine Hardware kauft, die dann das HDMI-Signal konvertiert in USB, was dann wieder als Webcam im Rechner ankommt.
Das wäre mir ja schon wieder viel zu anstrengend. Aber gut, wenn du viel so Videokonferenzen machst und sowas, ist es mit Sicherheit okay. Ich verweigere mich dem ja komplett.
Ja, das weiß ich. Bei mir geht's gerade in genau die andere Richtung los, weil ich, also für mich ist ja als jemand, der jetzt viel auch Fotoworkshops gehalten hat und so weiter, ist es im Moment ja tatsächlich, ja, ist es eigentlich die größte Katastrophe, ne? Business ist weg erstmal.
Ja, vor allen Dingen ein
großer Teil
davon. Man könnte es ja machen irgendwie, aber also das mein Problem ist da halt, das haben wir auch, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen, wegen unserer Veranstaltung. Ich möchte auf gar keinen Fall, also wirklich unter keinen Umständen, dafür verantwortlich sein, auch nur mittelbar, dass irgendjemand sich mit Corona, also SARS-CoV-2 infiziert.
Korrekt.
Also das ist eigentlich müsste man diese Haltung auch auf alle möglichen anderen Infektionen ausweiten, aber eine normale Influenza, da kann man sich gegen impfen und so. Also wer dann trotzdem erkrankt, weil er auf einer Party von mir ist, selber schuld, aber jetzt im Moment
so geht's mir auch. Ich will ja genau das eben auch nicht und deshalb sind Präsenzveranstaltungen im Moment völlig außer Frage, geht überhaupt nicht.
Nicht mal als Open Air so Spaziergang und so.
Also da bin ich jetzt gerade tatsächlich schwer dabei, das Ganze zu digitalisieren, zu virtualisieren, wobei das natürlich nicht das Gleiche ist, also aber man kann es tatsächlich ein Stück weit doch heute abbilden, das geht gar nicht schlecht.
Was halt immer fehlen wird, ist die soziale Komponente, ne? Was hast du denn da für eine Kamera, zeig mal her. Das wird fehlen, also klar.
Ja, du kannst einen Teil davon tatsächlich abbilden, also wir haben das jetzt mal getestet und zwar für Happy Shooting, da haben wir mehrmals im Jahr hier bei uns die Villa-Workshops gemacht. Ja. Mhm. Also ein zum Thema Licht, ein zum Thema Mensch, ein zum Thema Gestaltung und so weiter. Und wir haben das jetzt tatsächlich mal getestet hier mit einem System basierend auf Big Blue Button. Big Blue Button ist sowas wie Zoom, aber in Open Source und mit Classroom-Features. Mhm. Also du hast da tatsächlich, das spielt locker mit 10 bis 15 Leuten, also kriegst du keine Schwierigkeiten, der Server kann das. Du kannst da irgendwelche Slides abfahren, Bilder zeigen, Screensharen, kannst andere Leute zu Presentern machen, kannst irgendwelche kleinen Umfragen-Polls machen. Das ist eine ganze Menge an Features, die was weiß ich, wenn du kleinere Gruppen irgendwie was besprechen lassen möchtest, dann kannst du sagen, ich mache jetzt mal hier Gruppenräume auf und zack sind die Leute in den Gruppenräumen und können dann hinterher wieder zurück in den Hauptraum kommen und so weiter. Also das ist ganz gut, finde ich. Und wir haben das auch hier bei Happy Shooting dann getestet. Und zwar im Rahmen unseres jährlichen Klostergeister-Workshops. Da haben wir ja diesen Workshop, der in Inzighofen bei Sigmaringen ganz im Süden stattfindet, im Donautal, wunderschön. Und so eine meiner Herzensveranstaltungen, die wir schon seit 15 Jahren machen. Mhm. Und der musste jetzt natürlich auch ausfallen, ganz klar. Und wir haben dann, also Boris und ich von Happy Shooting, wir haben dann den Teile dieses Workshops in zwei virtuelle Veranstaltungen gegossen. Und um das mal zu üben.
Ja.
Und haben dann den Angemeldeten gesagt, hier, ihr könnt zwar nicht kommen, aber vielleicht könnt ihr doch ein bisschen hier was mitmachen. Und haben das dann in zwei so halbtägige Sessions aufgeteilt.
Ja.
Also morgens angefangen, 1-2 Stunden, ein bisschen Präsentation, Vorstellungsrunde, Bilderbesprechung, Hausaufgaben angeguckt und dann Thema Hausaufgabe, Mittagszeit, dann irgendwie eine Stunde für die Aufgabe und eine Stunde für Mittagessen, danach wieder getroffen für 1-2 Stunden Bilder besprechen. Und das hat echt gut funktioniert. Bin echt erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Und das haben wir dann einmal zum Thema Gestaltung gemacht und einmal zum Thema Licht. Und zum Thema Licht hat sich dann Boris, der diese Lichtsession macht mit hier Blitzen und Remote-Auslöser, was weiß ich, der hat sich dann noch so einen kleinen HDMI-Switcher hingestellt und hat dann hier mit Picture-in-Picture, mit Blick durch die Kamera und Übersichtskamera und so weiter dann hier eine Sache abgeliefert, die für mal, also in Anführungszeichen mal ebenso echt gut war.
Ja.
Also jetzt, da geht viel, das ist echt erstaunlich.
Geht das denn auch als, ich meine, das ist ja bei uns, also was wir hier tun, das ist ja unser Broterwerb. Lässt sich das denn auch sinnvoll monetarisieren? Also kannst du davon weiterhin leben oder ist das so signifikant weniger, weil es halt nicht vor Ort ist und das Socializing und so? Oder kannst du da letztendlich denselben Preis für so einen Workshop nehmen?
Nee, kannst du natürlich nicht. Also wenn wir einen Workshop machen, dann ist der in der Regel hier 2 Tage lang. Du kannst aber jetzt nicht von den Leuten erwarten, dass sie 2 Tage vor der Röhre sitzen.
Mhm.
Das will keiner.
Ja.
Wenn du das mal so auf, ich sag mal, 3, 4, 5 Stunden irgendwie komprimierst und das eben in Teile machst, kannst du das machen, werden wir auch tun. Aber werden natürlich entsprechend weniger verlangen dafür. Also wir reden dann von so einem Tagesworkshop, der dann 4, 5 Stunden lang ist, vielleicht, ich werfe jetzt mal 100 Euro in den Raum sowas.
Ja.
Das wird so einigermaßen
realistisch. Und sonst sind es eher wie viel?
Wir sind bei 2 Tagen 280 Euro
oder
so. Mhm. Da hast du dann, aber als Teilnehmer natürlich mehr davon, klar, weil du dieses Socializing und dieses gemeinsame Lernen mehr hast.
Du bringst ja auch irgendwie Zeugs mit und so, also ja.
Aber du hast natürlich dann auch noch zusätzlich die Fahrtkosten, musst noch eine Nacht im Hotel verbringen, wobei
stimmt
das
auch,
hier nicht viel kostet, aber du hast das, kannst das von zu Hause machen und ich denke, da sind wir mit 100 Euro wahrscheinlich im grünen Bereich.
Ja.
Da sind wir jetzt gerade dabei, so ein paar Sachen anzubieten, wobei, bis die Sendung rauskommt, ist das wahrscheinlich schon online auf happyshooting.de. Das ist das eine. Das andere, was ich jetzt gerade parallel tatsächlich hochziehe, ist ich habe noch keinen Namen dafür gefunden, aber geh mal auf sensei.foto.
Sekunde. Sensei.foto.
Also Sensei wie das japanische.
Ja, Lehrer. Sensei.
Foto.
Ach so, das muss man da oben eingeben. Warte mal.
Schon gut.
Ich habe einfach die falsche Zeile geklickt. Nee, warum? Hä? Warum funktioniert das nicht?
Foto mit PH.
Ah, okay. Nee, gut, dann, weil mit F springt er zu Google rüber. Darum, also habe ich es doch richtig gemacht. Ja, sensei.foto. Foto Sensei.
Hop
weil ich, on an interactive video session with some of your favorite photographers and educators.
Genau, also im Prinzip einen Rent-a-Chris-Service, wobei da noch mehrere Fotografinnen und Fotografen mit dazukommen werden.
Ja.
Wo du dir quasi eine einen Mini-Workshop buchen kann.
Ja, und zwar mit jemandem, die das da alles anbieten, also praktisch ein Etsy für Foto-Workshops.
Ja, jein, ja, nee.
So hätte ich es jetzt verstanden.
Etsy okay. ist
ja, Etsy ist, also, ja, aber dann
Etsy Fire. Etsy klingt so selbstgebastelt.
Ja, stimmt, nee, dann Fire. Erinnerst du dich an Fire, die App, wo du DJs und Künstler hättest buchen können? Die haben zum IPO haben die so ein Festival machen wollen, das dermaßen in die Hose gegangen ist, dass es zwei Dokumentationen darüber gibt und die jeder gesehen haben sollte. Das ist wirklich das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Also wirklich so Start-up-Fucker, die überhaupt nicht Projektmanagement können und gleichzeitig ihr scheiß Projekt an so New Yorker Rich Kids verkaufen, die überhaupt nicht kapieren, was sie für einen Dreck gekauft haben und dann irgendwann auf so einer Insel aufschlagen, wo sie ein exklusives Festival mit Traummodels und was weiß ich was erwarten, aber dann in irgendwelchen FEMA-Notfallzelten wohnen müssen und keinen Strom haben und so. Herrlich. Gibt's bei Netflix, Fire mit Y übrigens. Eine Doku gibt's bei Netflix und eine Doku ist bei Hulu, glaube ich, hat die produziert. Aber die fliegen irgendwo im Netz. Das willst du sehen. Ich habe das schon dreimal gesehen und jedes Mal freue ich mich noch.
Also, ja, Entschuldigung. Ich sage jetzt mal, das hier ist nicht sowas wie Fire, sondern das gibt es.
Darum musste ich so lachen gerade, Entschuldigung.
ja, also, weißt du, ich habe jetzt in den 16 Jahren, in denen ich hier, oder 15 Jahren, in denen ich hier podcaste und Workshops mache und so weiter, habe ich ja wirklich von den Themen her so fast alles unterrichtet.
Ja.
Also mich auch sehr tief in viele Sachen reingearbeitet. Ja. Und letztendlich habe ich in meinem Ärmel irgendwie 20 Workshops locker.
Ja.
Zu verschiedenen Themen. Und hier kannst du dir da was raussuchen.
Ah, also. jetzt komme ich denn. Das heißt, du sagst nicht, so, am Donnerstag ist der Lichtworkshop, sondern du sagst, hier, es gibt 20 Workshops. Wenn du einen haben willst, klick mal und dann finden wir einen Termin, wo wir den machen.
Zum Beispiel. Mhm. Also da geht es dann um so Sachen wie, und das ist aber sehr interaktiv geplant. Ne? Ja, das ist also live. Das ist nicht irgendwie so ein voraufgezeichnetes Webinar oder so, sondern das ist tatsächlich, das Lernen geht am schnellsten, wenn du direkt fragen kannst. Wenn Natürlich. Du sagen kannst, stopp, habe ich nicht kapiert, sag nochmal dass ich es verstehe. Da geht es dann wirklich um so Geschichten wie, wie kann ich Bilder besser machen?
Ja.
Oder wie kann ich meine Bilder besser bearbeiten? Da kann ich sehr schnell helfen, wenn ich sehe, wie du deine Bilder bisher bearbeitest. Ne? Also sharest du die mir, ich gucke und sage, hier, da, links, mach mal.
Geile Idee.
Das Portfolio Review, ne? Sind meine Bilder gut? Ich möchte eine Ausstellung machen, ist das sinnvoll? Oder Workflow-Geschichten, diese One-Hour, 1000-Picks-Geschichte.
Ja.
Da gibt's 1000 Fragen immer noch und obwohl ich es im E-Book erklärt habe.
Egal. Ja, habe ich auch gelesen, kannst du mir komplett alles nochmal erzählen, weil ich es schon wieder vergessen habe. So.
Also, genau, oder
einfach nicht so.
So simple Sachen wie meine Farben stimmen nie oder ich krieg das mit der Belichtung nicht hin oder ich möchte Landschaftsfotografie lernen, wo fange ich an oder Architekturfotografie oder Filmzeug, ne? Wie entwickle ich Film, wie geht der hybride Workflow, also gibt es jetzt tausende Themen.
Wirst du dann da ein Sträußchen anbieten und sagen, hier sind 20 Dinger, die ich im Angebot habe. Such dir eins aus oder wirst du sagen, was ist dein Problem? Ich löse es dir für 50 Euro die Stunde oder so.
Das ist beides möglich. Ne? Okay. Also ich habe da eine ganze Menge an Sachen schon drauf, die man machen könnte. Es geht aber auch wirklich dieses, ich hab hier ein Projekt und brauche da irgendwie jemand, der mir das mal zerlegt oder durchguckt. Ja, und das kannst du da buchen.
Geile Idee.
Wie gesagt, ich bringe jetzt noch ein paar mehr Fotografen an Bord und auch Fotografinnen. Das wird jetzt noch irgendwie ein bisschen dauern, aber ich vermute, wenn die Sendung endlich raus ist,
dann wenn die endlich erscheint, ja, hier im Frühherbst.
Also das ist eine super Idee, echt.
Also finde ich total gut.
Und das ist natürlich jetzt, also das ist A, aus der Not geboren.
Ja.
Weil Corona und B, aber das...
Nee, ja, es ist aus der Not geboren, aber das darauf hat, auf sowas wartet doch letztendlich auch die Welt. Ich meine, wie viele Leute sitzen irgendwo und können halt nicht mal eben nach Hannover zum Workshop fahren oder sowas.
Oder wollen nicht.
Oder wollen nicht, ja, ist doch super.
Ich habe das auch seit circa 3 Jahren im Hinterkopf, diese Idee.
Ja.
Aber vor lauter Arbeit und Rumreisen und... ohne Corona hatte ich nicht die Notwendigkeit,
ja, das genau,
zu tun.
Deshalb
ist es immer, habe ich es immer schleifen lassen. Klar, und jetzt war so dieses nach einem Monat Corona-Depression bin ich dann quasi so dachte ich, nee, scheiße, jetzt muss das mal machen. Und dann kam halt einiges zusammen. Also
könnte ich für Podcasts oder überhaupt für Audio anbieten. Ich mache dir einen Aircheck.
Natürlich.
Kannst du, im Grunde ist das auf alles, was in irgendeiner Form, ich sag mal, ja, in so einer Videokonferenz oder in einem Gespräch regelbar oder erklärbar oder erlernbar ist, das kannst du überall hin mandatieren, diese
Idee.
Das ist super. Super. Ja.
Und es kam halt jetzt auch technisch ein paar Sachen zusammen, die das erstmal überhaupt in dieser Form ermöglichen.
Also
das eine ist jetzt diese Videokonferenzgeschichten, die jetzt plötzlich geboostet werden überall.
Ja.
Also die Leute sind jetzt gewillt und in der Lage, sich an ihrem Rechner vor eine Kamera zu setzen, was die vorher nicht getan haben.
Stimmt.
Also da ist quasi jetzt bei den Kunden quasi eine Gewöhnung da und das ist jetzt für keinen mehr irgendwie ein schreckliches Thema.
Ja.
Das heißt, die haben auch teilweise investiert, um vielleicht eine ordentliche Webcam zu kaufen. Diese Plattformen funktionieren, also Big Blue Button ist natürlich da auch drunter und das habe ich einen eigenen Server aufgesetzt und das flutscht einfach gut. Das ist schön. Und ich habe jetzt hier bei mir natürlich auch noch mehr in das Thema Video investiert. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich, damit ich da besser arbeiten kann, habe ich jetzt tatsächlich schweren Herzens und mit so wenig Kohle wie möglich meinen Rechner abgegradet, damit er einfach grafiktechnisch besser drauf ist. Ich habe jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese HDMI-Out in Rechner rein. Das heißt, ich gucke jetzt hier über meinem Rechner, schwebt eine 5D Mark IV, die ich gerade anderweitig nicht verwenden kann. Und die ist jetzt meine Webcam. Das ist die teuerste Webcam der Welt, aber sieht geil aus. Du schaust mir quasi dann durch mein 24 mm Tilt-Shift-Objektiv ins Gesicht. Ja,
sehr gut.
Und das hat jetzt wieder, also das ist so die Basis dafür. Da gibt's dann auch noch so ein Scheduling-Framework. Also ich habe in meinem Kalender Blöcke, wo ich sage, da geht das. Und wer mich da buchen will über diese Sensei.Photo-Sache, der klickt quasi direkt in meinen Kalender rein. Also dann schlägt das hier auf und dann ist da der Termin drin und dann wird nochmal Rücksprache gehalten wegen Details. Und das managt sich dann von den Terminen her relativ selbst.
BookNow funktioniert nicht. Ah, doch, da. Nee, warte mal. Da, Choose Time and Date. Ich klicke da jetzt gerade mal ein bisschen drin rum.
Genau, ah, ja, dann gehst du auf Choose Time and Date und dann kriegst du die Übersicht mit allen freien Terminen, mit Time Zone, das heißt, das ist international. Momentan ist die Website auf Englisch, die kommt aber auf Deutsch noch.
Aha.
Und dann klickst du dir deinen
Termin. Wie lange hast du nur gebraucht, um das aufzusetzen? Das ist ja richtig aufwendig.
3 Wochen.
Also weil so mit dieser Kalenderintegration und bla, also wenn ich mir dagegen vrint.de angucke, das sieht halt immer noch so aus, als wären die 90er nicht vorbei.
Ja, 3 Wochen.
Ja.
Und viel Feingedingse und so. Naja, und dann kommt jetzt dazu, dass dadurch weil das Videothema jetzt quasi dadurch mehr lockerer von der Hand geht, bin ich jetzt gerade dabei und stelle jetzt diverse meiner Podcasts auf, nicht auf Video um, sondern mach Video zusätzlich.
Videobegleitung, ja.
Also, da habe ich auch mal hier, ich schicke dir mal so ein paar Links, also da gibt es Happy Shooting ist ab jetzt Video.
Ja.
Schon seit 3 Folgen, den glutenfreien Podcast mit meiner Mutter, der gibt's als Video. Curiously Polar fangen wir jetzt mit Video an, dann habe ich natürlich noch dieses Pick One Foto Projekt, was auch schon seit 2 Monaten schon auf Video läuft. Also diese ganzen Videoproduktionen, die gehen jetzt gerade tatsächlich durch die Decke, weil sie immer einfacher werden. Das ist ja wie alles Neue, ne? Man übt das, man macht das und dann ist man irgendwann so, dass man nur noch 3-mal klicken muss und es tut.
Ja.
Was übrigens da auch dazu kommt, ist das nächste interessante Technik-Ding. Hast du schon mal von WebRTC gehört?
Nur den Begriff, was es ist, weiß ich nicht.
Also das ist ein offener Standard, den diverse Webbrowser unterstützen. Am besten immer noch Chrome leider. Ich wünschte, dass der in Safari besser integriert wäre. Aber egal, bist also momentan so eher auf Chrome damit. Aber WebRTC ist ein Standard, um Video und Audio übers Web zu übertragen. Und zwar ohne Plattform, sondern Peer-to-Peer. Mhm. Das so viel bedeutet, wie du hast eine, ja, du hast einen zwischengeschalteten Service, der nichts anderes macht, als die, den Handshake zu machen. Und dann läuft die Übertragung zwischen dir und dem Gegenüber eben so Peer-to-Peer. Und das ist interessant, weil es da mittlerweile verschiedene Services gibt, die das auch anbieten und die das auch steuerbar machen. Das heißt in puncto Videoqualität und Audioqualität. Und ich habe da einen entdeckt, der gerade Open Source und mit einem extrem engagierten Programmierer läuft. Und das Ding heißt obs.ninja. Mhm. Und das hängt sich so ein bisschen an das OBS-Projekt dran. OBS ist so ein Videoswitcher in Software für Open Source. Und das OBS Ninja hat aber direkt, hat nur indirekt damit zu tun. Du kannst mit OBS Ninja tatsächlich eine 10 Megabit Videoschalte mit einem 256 Kilobit Opus Sound machen mit 100 Millisekunden Latenz. Also du kannst tatsächlich miteinander
wenn flüssig das reden. Netz mitspielt, ne?
Du, auch bei 2 Megabit Bit-Verbindung sieht das schon gut aus.
Okay.
Du kriegst da tatsächlich Verbindungen hin, die ja, also ich bin kurz davor, Studio Link zu kappen. Mhm. Und auch, du kannst auch reine Audio-Verbindungen damit machen und OBS Ninja dafür zu verwenden, weil du kannst sehr feingliedrig die Bandbreite steuern und solche Geschichten.
Studio Link zu kappen, also Studio Link ist das, wer sich jetzt gerade fragt, was hier passiert, Studio Link ist das Ding, mit dem wir Podcaster Leitungen zwischeneinander legen, was Chris und ich gerade machen. Ja. Warum würdest du Studio Link kappen? Weil mehr brauchen wir doch gerade gar nicht.
Mehr brauchen wir nicht, aber du, ich hab ab und zu bei relativ wenigen Leuten, aber ich habe so die ein oder anderen etwas Bandbreite gechallengten Menschen, die
ja halt
wirklich auf Verbindungen sind. Aber ja. Ich podcaste gerade mit jemandem aus LA, der sitzt da und hat tagsüber eine 10 Megabit oder 50 Megabit Leitung. Und morgens, wenn alle in dem Village da um ihr Homeoffice aufmachen, bricht denen seine Leitung auf 250 Kilobit zusammen.
Oh shit. Ja, dann kannst du, das Einzige, was du da machen kannst, ist dann halt tatsächlich, nee, gar nichts kannst du da machen.
Da geht, also das kriegt Studio Link nicht geregelt.
Ja.
Da kriegt Studio Link Probleme. Ja. Und jetzt kann ich mit OBS Ninja sagen, okay, mach mir mal eine Opus Audio-Verbindung, aber bleib mal bitte auf 50 Kilobit.
Ja.
Was immer noch gut genug ist, was immer noch gut klingt, aber was einfach dann wirklich wenig Daten braucht. Ne? Da hast du mal locker irgendwie...
Kommt das, also Studio Link hat ja zwei große Probleme. Studio Link kommt nicht mit kleinen Bandbreiten zurecht, aus seltsamen Gründen, obwohl es selber, also ich sehe ja, wie viel Datendurchsatz wir hier machen. Das ist ja nix, was hier kommt. Aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Und es kommt ja mit WLAN nicht klar. Ne?
Also ja, WLAN ist generell das Problem.
Ist auch bei OBS Ninja das Problem.
Ja, aber du hast, ist es degraded etwas mehr, wie sagt man da, graceful, etwas eleganter.
Eleganter, freundlicher.
Es klingt etwas freundlicher, weil bei Studio Link hast du immer dann so,
ja,
so komische Dinger drin,
Aussetzer
so
Artefakte. Und Schmatzer, ja.
Ich glaube, also so aus meiner Erfahrung ist bei OBS Ninja, das ist einfach etwas, es klingt dann halt so ein bisschen mumpfiger mal kurz, aber es ist immer noch irgendwie flüssig.
Naja, und wenn du deinen Gesprächspartner dazu bekommst, dass er seine Spur lokal irgendwie aufzeichnet, was ja eigentlich mit Bordmitteln funktioniert in den ganzen Computern.
Geht heute, ja.
Ja, du musst halt nur jemanden haben, der das auch versteht. Und mein Problem ist, dass ich bis auf fast alle, mit denen ich regelmäßig Podcasts mache, verstehen, wie das geht. Aber die meisten sonstigen Gesprächspartner eben nicht. Das ist immer noch ein Riesenproblem. Also es gibt immer noch nicht so eine One-Stop-Lösung, wo du zu jemandem sagst, klick hier drauf, alles wird gut. Das ist nach wie vor ein Problem. Also Zencaster, weiß nicht, ob du das kennst.
Oh ja.
Zencaster kann das, aber Zencaster macht halt eine scheiß Klangqualität.
Zencaster schickt dir den Voice-over-IP mit relativ schlechter Qualität.
Genau.
Dafür relativ stabil.
Ja.
Dann gibt's CleanFeed, das macht keine lokale Aufnahme, sondern nur bei dir. Mhm. OBS Ninja macht das auch so, es liefert dir einen guten Feed.
Ja.
Aber und du kannst deinem Gegenüber mittlerweile, da ist der Entwickler gerade wieder weitergekommen, tatsächlich einen Link schicken. Ne? Was also dann Klick und quasi fertig funktioniert. Naja, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, die mir mittlerweile einfach ja schon zweimal jetzt den Arsch gerettet hat. Und trotzdem noch Video übertragen hat, parallel. Was dann halt auch sehr degraded ist, aber das Audio hat nicht drunter gelitten. Also du kannst jetzt mittlerweile. Ich mag das mittlerweile, wenn ich selbst nur Audio aufnehme, dass ich mein Gegenüber dabei sehen kann.
Ja, nee, ja.
Du als Radiomensch ist nochmal eine andere Geschichte, ich weiß.
Also ich verweigere sogar, also wir benutzen im Sender Microsoft Teams.
Mhm. Ist
mir egal. Und da wird halt die ganze Zeit Videoconferencing gemacht für alle möglichen Sitzungen und Konferenzen und sonst was. Und wir haben uns als Kleinstteam, wir sind ja so, ich hatte erzählt, glaube ich, dass wir getrennt sind, ne? Immer noch. Mhm. Ab August 2020 müssen wir dann wieder zurück in den Sender. Nee. Genau, es macht mich auch ein bisschen nervös, aber mal abwarten. Und wir haben halt immer um 13 Uhr unsere Telefonkonferenz gemacht, 4 Leute. Ja, 4 Leute Sendung durchsprechen, den Rest per Chat, während wir Manuskripte schreiben und sowas. Und irgendwie hat jetzt einer unserer Chefs von Dienst hat dann durchgesetzt, dass wir jetzt doch dieses Teams benutzen und Videokonferenz machen. Und damit sind schlagartig unsere Redaktionssitzungen von, ich sag mal so, 30 bis 45 auf 45 bis über 60 Minuten gekommen. Was ich wirklich auf das Video zurückführe. Und dann wieder irgendjemand, der nicht begreift, dass wenn man nichts zu sagen hat, sein scheiß Mikrofon ausmachen muss und sowas alles. Weil die einfach viel zu empfindlich sind, diese ganzen Dinger. Und ich bin dann irgendwie nach einer Woche bin ich dazu übergegangen zu sagen, so, ich mache da nicht mehr mit, habe die Kamera ausgeschaltet und benutze jetzt Teams, als wäre es ein Telefon. Ja? Und also zwei von uns machen das, also die Kollegin und ich. Und plötzlich dauert die Sitzung nicht mehr so lange. Was irgendwie alleine, ja, das, und ich, ja, wie gesagt, ich mag das nicht. Also ich muss nicht gesehen werden, wenn es keinen zwingenden Grund gibt, mich zu sehen. Das hatten wir auch schon ausprobiert. Ja.
Persönliche Präferenz. Für mich ist es tatsächlich so, dass die Unterhaltungen, also mit dir ist das was anderes, weil du bist Profi, ne? Das ist irgendwie easy, ne? Wir kriegen uns unsere Cues gegenseitig irgendwie mit, aber bei vielen ist es so, dass das mit dem sich sehen dann einfach, wenn da einer dazwischen haken will, dann kann der mal kurz die Augenbraue lupfen und dann ist schon irgendwie klar, ne? Und so Zeug. Ja. Also da ist halt nochmal eine andere Ebene da, die mit manchen Leuten einfach gut funktioniert. Ja. Und ja, da bin ich mittlerweile tatsächlich viel am Tun. Dieses obs.ninja. So heißt die Domain, ist wirklich nerdig ohne Ende. Also Vorsicht, wer da mit spielen möchte, am besten gräbt man bis zur GitHub-Seite nach und dort aufs Wiki, weil dort gibt's dann die URL-Parameter. Also das steuert man tatsächlich, indem man an die URL noch Parameter dranhängt
für Bandbreiten
und so weiter. Das ist dann schon, es hat ein bisschen GUI, aber das ist noch sehr entwicklungsbedürftig. Aber die unterliegende Technik funktioniert verdammt gut.
Ich überlege gerade, wenn ich das, einer meiner regelmäßigen Gesprächspartner, ja, der will so wenig mit Computern zu tun haben, dass, der rastet schon aus, wenn ich sage, du hast das falsche Mikrofon eingestellt.
Ja. Das ist scheiße, das interessiert mich alles überhaupt nicht.
Für den wäre das nix.
Aber seit hier dieses Update drin ist, funktioniert nix mehr.
Ja, manche Leute machen das aggressiv, das kann ich auch feststellen manchmal. Das Schöne ist, dass du deinem Gast quasi einen Link schicken kannst, der schon vorkonfiguriert ist, vorkonfektioniert ist. Also ich mag's total gern. Es lindert ein paar Schmerzen, die ich vorher hatte. Ja. Weil ich hab vorher tatsächlich versucht, ich habe zum Beispiel diesen Glutenfrei-Podcast mit meiner Mutter. Ja. Meine Mutter ist 75 und kann über das Thema total toll erzählen, aber ist halt, ich sag mal, technisch jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, was das Wissen drum geht, wo man klickt und wie überhaupt. Mit der mache ich das jetzt per Videopodcast. Vorher war das irgendwie ein FaceTime-Call, der aber scheiße ausgesehen hat.
Ja.
Und dann irgendwie der Versuch, dann ein Audio noch separat rüber zu kriegen, damit das besser klingt und lokal. Also ich habe dann vorher immer irgendwie eine Remote-Schalter auf den Rechner machen müssen, um das einzurichten.
Okay, ja.
Und jetzt schicke ich der so einen Link und dann tut das. Also ist wirklich, bin zufrieden. Man muss aber selber sehr viel erstmal brusteln. Ja.
Ich hab nichts Neues zu erzählen, von daher, ich komme ja hier nicht raus.
Oh, doch, eins noch. Wir hatten schon mal in einer der vergangenen Sendungen über die Starlink-Geschichte geredet. Und dass die ja jetzt von Astronomen und Astrofotografinnen ganz schön angefahren werden, weil das Starlink ja irgendwie den Nachthimmel verschmutzt, Licht verschmutzt. Und interessanterweise sind die tatsächlich wohl relativ aktiv, was das Thema Lichtverschmutzungsverhinderung angeht. Mhm. Und da haben sie jetzt vor ein paar Starts, sie hauen ja jetzt irgendwie alle paar Wochen, hauen die ja da 60 Satelliten hoch, bis dann irgendwann, ich weiß nicht, wie viel Tausende da oben rumfliegen sollen, um uns dann mit Internet zu versorgen.
Geht das eigentlich schon? Kann man damit schon rumspielen? Nee, ne?
Das soll bis Ende diesen Jahres in den USA oder in Nordamerika starten und dann ausgeweitet werden auf den Rest der Welt.
Weil es zwar total, ist halt Umweltverschmutzung, maximale Umweltverschmutzung, die die da machen, aber geil ist es halt irgendwie auch.
Also, das ist also da, da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Ja, total. Weil, und auf jeden Fall war das Thema, ne, zu viel Licht und man sieht die Dinger und bla. Und die haben dann vor einigen Starts, haben die einen Satelliten testweise hochgeschossen, wo sie einen wichtigen reflektierenden Teil schwarz angemalt haben. Das nennen sie Darksat. Und zwar ging es da hauptsächlich um die Antennen. Die haben so Phased Array Antennen, das sind so flache, weiße Dinger und die haben sie schwarz gemacht und dann haben sie aber festgestellt, das wird uns dann zu heiß da oben. Die Sonne drauf, schwarz, und dann wird der Satellit zu heiß. Und B, die Dinger reflektieren halt doch, aber dann eher im infraroten Bereich. Und wenn du als wenn du in der Astrologie tätig bist.
Astronomie.
Dann Astronomie. Scheiße.
Da, kein Wunder, dass die Wissenschaft das nicht sieht. Das sind alles astrologische.
Der Satellit steigt im dritten Haus. Genau. Ja, genau. Nee, dass die da tatsächlich dann einfach eine Infrarotverschmutzung bekommen, die auch nicht toll ist. Also haben sie das wieder fallen lassen und haben jetzt einen Testsatelliten hochgeschossen im letzten Start, den sogenannten VisorSat. Mhm. Und haben da ein Sonnenschild eingebaut. Das ist eine der Maßnahmen. Also das Ding, die kommen ja so Flatpack daher und falten sich dann da oben auf. Und eines der Dinge, die dann rausfaltet, ist ein, so wie so ein Sonnenschild bei der Baseballmütze, der dann genau diese stark reflektierenden Teile abschattet. Mhm. Und das können die relativ genau steuern. Und das wird ab dem nächsten Start ich sag jetzt nicht das Datum, sonst wissen die Leute, wann der aufnimmt, wird bei dem nächsten Start, ab da werden alle Satelliten.
Spätestens beim letzten Start werden die ersten Satelliten damit ausgerüstet sein. So wolltest du das formulieren, gell?
Ja, also alle zukünftigen Satelliten werden diesen Visor haben. Und außerdem gibt es noch ein paar andere Geschichten, zum Beispiel, dass das Sonnensegel in der sogenannten Sharkfin Configuration gefahren wird. Das heißt, dass es quasi wie so eine Haifischflosse oben drauf steht. Das heißt, zwischen dem Sonnensegel und der Erde ist dann der Satellit, der das abschattet. Und da können sie wohl relativ fein steuern, wie der Winkel ist, das dann möglichst wenig und so weiter. Dadurch werden die Dinger nicht komplett unsichtbar, aber ihre Helligkeit wird deutlich reduziert und die arbeiten da mit irgendwie American Society of Astronomers oder sowas zusammen und mit irgendeinem Observatorium, weil das Problem, also ja, du hast dann Streifen, aber das große Problem, was die Observatorien haben und das größte Problem ist, die Observatorien benutzen CCDs, weil die einen besseren Signal-Rauschabstand haben. Und da hast du das Problem, wenn da ein Pixel überbelichtet ist, dann wird durch das sogenannte Blooming möglicherweise die komplette Zeile beeinträchtigt. Mhm. Also du hast ein Pixel, was überbelichtet, und die komplette Zeile auf diesem Sensor kriegt dann irgendwelche Probleme. Also das setzt sich quasi irgendwie fort. Und mein Verständnis ist, dass jetzt eine der wichtigen Gründe für diese Verdunklung ist, dass man die Dinger A nicht mehr mit dem bloßen Auge sehen kann, weil das ist einfach nicht hübsch. Mhm. Und B, dass diese CCD-basierten Observatorien dann nicht in die Überbelichtung laufen durch deren Helligkeit, sondern dass die das Bild quasi da, wo der nicht sichtbar ist, immer noch gut nutzen können und damit dann deutlich einfacher solche Sachen wie Stacking machen können, um diese Spuren rauszurechnen.
Ja.
Das ist so mein Verständnis davon. Das heißt, es wird was getan. Ich hoffe, dass es effektiv ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr gute PR. Also ich glaube, SpaceX hat es schon bemerkt, dass da sehr viel Unmut laut wurde und sind jetzt zumindest so schlau, an der Stelle auch tatsächlich dran zu arbeiten.
Was ja aber auch ganz, ganz spannend ist, weil das ist ja Industrie und der Industrie ist ja sowas eigentlich scheißegal, historisch betrachtet. Und plötzlich ist es das nicht mehr. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert.
Ist es. Bin ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr positiv überrascht.
Ich meine, wenn dagegen sowas wie Automobilindustrie mit ihrem Abgasbetrug, also da gehen halt die Ingenieure hin und nehmen ihr Gehirnschmalz, um Beschiss zu machen. Und bei SpaceX gehen die Ingenieure hin und nehmen ihr Gehirnschmalz, um es besser zu machen. Das ist schon echt faszinierend.
Ich meine, man kann ihnen immer noch vorwerfen, dass sie da nicht dran gedacht haben ursprünglich.
Aber so gesehen sind es halt auch nur Menschen.
Ja. Gut, jedenfalls ist da was im Gange und das finde ich interessant, werde es weiterhin verfolgen, weil mich interessiert ja tatsächlich aus zwei Gründen. Habe ich da bald überall schnelles Internet und B, genau. B kann ich immer noch in den Nachthimmel gucken, ohne dass da ständig irgendwas vorbeisaust. Na gut. Das war es erstmal thementechnisch. Sollen wir mal Fragen?
Beantworten wir mal ein paar Fragen, ne? Ja.
Schauen wir doch mal.
So, wie ihr Fragen hier abwerfen könnt, findet ihr auf der Webseite zum Podcast auf vrint.de. Da gibt's dann einen Link zum Fragenformular und da hat Markus reingeschrieben. Eine kurze Anmerkung, das ist ja gar keine Frage. Nee, pass mal auf, Leute. Das ist echt für Fragen, ja? Fragen, nicht Anmerkungen. Für Anmerkungen hat so ein Blog eine Kommentarfunktion. Ja, das heißt, wenn ihr Anmerkungen loswerden wollt, schreibt die doch bitte in die Kommentare, dann haben nämlich auch alle was davon und ihr müsst nicht das Fragenformular hacken, weswegen ich diese Frage jetzt einfach, diese Anmerkung jetzt einfach übergehe.
Ha! Fair enough.
Fair enough. Kai fragt, was haltet ihr vom Auslagern von RAW-Dateien, RAW, ich sag RAW, weil es gibt hier bei uns das RAW-Gelände, Reichsbahn-Ausbesserungswerks-Gelände, das sind so Disco, Flohmarkt und all so ein Zeugs. Was haltet ihr vom Auslagern von RAW-Dateien in die Cloud? Bei Amazon AWS beispielsweise kostet ein Gigabyte im sogenannten Glacier Deep-Speicher monatlich 0,1 Cent, also 10 Gigabyte, 1 Cent monatlich. Die Abrufzeit liegt dann zwar bei bis zu 12 Stunden, das Ganze soll aber ja auch nur der Archivierung dienen. Eine gute Idee für sonst unbenutztes Material? Fragezeichen.
Also, ich habe Backups in der Cloud.
Ich auch.
Hier am Rechner hängt eine 8 Terabyte drehende Festplatte nebendran, die auf der meine ganzen RAW-Bilder liegen. Das wird aber alles nochmal gebackupt in die Cloud. Allerdings nicht in Glacier. Ich habe mir das Glacier mal angeschaut und im Ernstfall ist es für mich wichtig, dass ich dann auch A-Versionierung habe. Dass ich also sage, oh scheiße, ich habe alles kaputt gemacht und brauche den Stand von vor 4 Stunden wieder oder vor 3 Tagen wieder. Also es geht nur täglich, weil ich das nächtlich laufen lasse. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ob das Glacier macht, würde ich sogar behaupten, das tut's wahrscheinlich. Das andere ist aber, sind diese 12 Stunden, weil es ist tatsächlich, Glacier ist heißt so, weil die, ich vermute mal tatsächlich, das von ihren Festplatten dann irgendwie auf Bänder auslagern.
Wie auch immer, genau.
Voll automatisiert und das ist halt der langsamste, aber günstigste Speicher. Mhm. Und das ist mir dann zu lange, weil im Ernstfall habe ich hier ein Business und habe hier gerade ein Projekt mit wichtigen Sachen und muss innerhalb von, ich sag mal, 3 Stunden wieder lauffähig sein. Ja. Und dafür ist mir das zu langsam. Deshalb, ich habe mir das mal angeguckt, habe es auch mal getestet, aber dann war das irgendwie nix. Ich habe in der Cloud einen Account bei Wasabi. Mhm. Wasabi.com, das ist Amazon AWS kompatibel, Amazon S3 kompatibel, kostet aber weniger und funktioniert genauso gut. Und ich habe hier eine Software, die heißt ARQ, ARQ, ja, die da nächtlich ein Backup hinfährt.
Ach so, ja, ich fahr meine Backups mit ARQ dann zu AWS Glacier tatsächlich. Aber
du hast Glacier, okay.
Ich habe Glacier, ja, aber ich brauche es auch nicht so wie du. Ich muss nicht schnell an meine Backups. Also wenn ich hatte einmal tatsächlich das Problem, dass es einen ganz fürchterlichen Crash auf rind.de gab und der File-Server tot war. Und zwar unrettbar tot. Und wir alles aus dem AWS zurückkopiert haben. Und das, da kommt es mir dann aber auch auf 6-8 Stunden nicht an.
Dann ist ja okay.
Also dafür ist es halt super. Also da bin ich, ja, weil das kostet mich halt nichts. Ne? Ich habe da, ich weiß nicht, über 1000 Sendungen gebackupt und das kostet mich im Monat 2 Euro oder irgendwie sowas, wenn überhaupt. Das, also das ist echt. Und für so Leute wie mich ist das ideal. Also klar, wenn du sagst, ich habe ein Business und will im Zweifelsfall schnell an meine Backups.
Dann, also ich habe mehrere Strategien. Ich habe jetzt zum einen die Rootplatte immer gespiegelt. Das heißt, die wird nächtlich auf eine externe gespiegelt und kann dann schnell davon booten, wenn es sein muss. Und ja, das andere ist halt dann Backup in der Cloud und Backup lokal.
Ja.
Böse Erfahrung gemacht und deshalb jetzt irgendwie Belts and Suspenders.
Hm.
Hosenträger und Gürtel.
An der Latzhose.
An der Latzhose, genau. Du bist als Hosenträger an der Latzhose.
Jörg schreibt, hallo ihr zwei, zuletzt war immer wieder die Rede von mobiler Bildbearbeitung auf dem Tablet mit Lightroom Mobil. Gleichzeitig weist Chris in seinem Podcast ab und zu auf die Kalibrierung von Bildbearbeitungsmonitoren hin, ein Weg, den ich beschreite. Schließt der Anspruch aus letzterem Vorgehen nicht die Tablet-Nutzung für farbtreue Bildbearbeitung aus oder übersehe ich da mal wieder was?
Ja, nein, nein. Also das ist so, du kannst dein iPad nicht ich sage jetzt mal iPad. Du kannst es nicht kalibrieren. Du kannst Tablets in der Regel nicht farbkalibrieren. Ich sage deshalb iPad, weil da die Panels verdammt gut sind.
Die Panels?
In den aktuellen. Die Panels, also die Bildschirme.
Ah, okay.
Diese LCD-Panels, die da drin sind, sind sehr, sehr gut. Sowas zu kalibrieren oder beziehungsweise zu profilieren ist der bessere Ausdruck, ist aber aus einem anderen Grund schon nicht besonders sinnvoll. Das ist per Definition ein mobiles Gerät. Das heißt, du wirst dieses Gerät immer in anderen Umgebungen, in anderen Lichtsituationen und vor anderen Hintergründen benutzen. Und wenn du einigermaßen farbstabil arbeiten willst, dann brauchst du einen Rechner, der sich nicht ständig bewegt und der nicht immer in einem anderen Licht ist. Also Klassiker ist, du hast einen Bildschirm von deinem Desktop und dahinter ist ein Fenster. Dann hast du morgens, mittags, abends immer unterschiedlichen Hintergrund und wirst deine Bilder dadurch anders bearbeiten, weil das deine Wahrnehmung deutlich beeinflusst. Und bei einem mobilen Gerät hast du immer dieses Problem. Ja, du hast einfach immer andere Umgebungen und andere Lichtverhältnisse und du wirst nicht stabil arbeiten können. Mhm. Was ich mache ist, wenn ich sowas mobil bearbeite, dann gucke ich mal, so weit ich komme. Übrigens bei den Tablets dann so was Nightshift-Modus und sowas, der dann abends noch den Bildschirm etwas rot macht. Oder die, wie heißt das denn? True Tone oder sowas,
ja, genau.
wo dann quasi die Kamera immer noch guckt, wie die Lichtverhältnisse sind und dein Bildschirm in der Farbe anpasst, müssten da natürlich eh aus sein, weil das sind auch bewegte Ziele. Aber ich mache so eine Bearbeitung so, dass ich dann zu Hause nochmal drüber gucke. Und da habe ich einen Bildschirm. Jetzt ist der aber auch nicht profiliert.
Mhm.
Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist ein 5K iMac von Apple. Und da kommen jetzt wieder die Hater. Aber die Panels, die da drin sind, sind verdammt gut. Die sind von Werk ab profiliert. Und ich habe noch keinen wirklichen Drift bemerkt über die Zeit. Das heißt, das Ding stimmt einfach. Und da wirst du jetzt jemanden, der in der Druckerei arbeitet und seit 30 Jahren Farbmanagement gemacht hat, der wird die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil er seinen teuren Eizo-Monitor mit Hardware-Kalibrierung, was weiß ich allem hat. Das ist ein anderer Anwendungsbereich. Wenn ich hier Bilder raushaue, die bei den meisten Leuten, deren Bildschirme eh nicht profiliert sind, gut aussehen, und da setze ich mal 90-95% an, die restlichen haben irgendwie ihre Bildschirme schlecht eingestellt, dann bin ich froh und dann funktioniert das für mich. So. Also, Tablet profilieren. Es gibt so ein, zwei Apps, die Bilder betrachten können mit einer Farbprofilierung. Das ist aber dann eine Sache der App und nicht des Betriebssystems.
Ja.
Und das heißt, du bist dann auf diese Apps festgelegt und darin kannst du in der Regel auch nicht editieren.
Frage von Jena. Ich habe oft Probleme, bewusst ein Bild zu komponieren. Ich kenne da die paar Regeln wie Rule of Thirds, Zentrieren, die auch einfach sind. Ich sehe aber nie von mir selbst aus diese Schneckenkomposition etc. Nun die Frage, wie übt ihr eure Kompositionstechniken? Gar nicht. Also ich habe tatsächlich, ich habe nur ein einziges Ding im Kopf und das hat mir eine Bekannte mal gesagt. Und zwar gerade, als ich mir frisch meine erste ordentliche Digitale gekauft habe. Das war damals die X100, meine erste. Mhm. Und die ist Filmemacher, also die macht halt Filme, so privat finanzierte Doku-Sachen und sowas alles. Und die sagte, wenn du dir nur eins merkst, ja, das Objekt deiner Begierde darf nie im Zentrum des Bildes stehen. Fand ich sehr schlau. Ja, natürlich, ja. Davon kann man, ja, man weicht davon natürlich ab, wenn es, ne, klar, der Sonnenuntergang über dem Meer, wo hinten die Sonne hinter dem Meer versinkt und du hast so einen Strich, der dann, ne, auf dich zuläuft, der muss natürlich ins Zentrum. Aber ich würde mal so behaupten, in 90% aller Fälle funktioniert das.
Ja, ja.
Du willst diese Flasche fotografieren, du packst diese Flasche nicht in die Mitte des Bildes, sondern versetzt sie ein bisschen nach rechts oder links.
Ist alles extrem relativ. Also, ach, meine... Du warst doch mal bei mir auf dem Workshop.
Ich?
Ich würde sagen, A, schau dir viel, viel Fotos an.
Mhm.
Das ist mal ganz zentral. Lass dich inspirieren. Keine Angst, die Inspiration wird dich nicht versauen oder deinen eigenen Stil kaputt machen. Das passiert nicht. Viel Bilder schauen, ab und zu mal vielleicht ein Fotobildband einfach rumliegen haben.
Und je mehr du drüber nachdenkst, desto eher versaut es dich natürlich. Ne? Wir erinnern an die Anfänge dieser Sendereihe hier, wo ich erstmal angefangen habe, nur noch scheiß Bilder zu machen.
Das kann passieren, aber das ist das Tal, durch das man muss.
Ja, stimmt.
Das geht gar nicht anders. Das zweite ist nachmachen. Also du siehst ein Foto und du sagst, boah, ist das geil, das will ich jetzt auch mal probieren.
Mhm.
Allein über dieses Nachdenken wirst du schon mehr drüber lernen, wie du komponierst und wie sowas funktioniert. Und das dritte ist, und das ist was wir für den Workshops machen und was über sensei.foto angeboten wird, sind so Bildkritik-Sessions. Also wo du wirklich mal, das machen wir ja hier auch in der Bilderschau,
ja,
wo wir uns Bilder anschauen und da über die Komposition und über die Farben und über solche Sachen reden. Und das Interessante ist, wenn man selber an so einer Kritik-Session teilnimmt, dann lernt man noch mehr dabei, als wenn man seine Bilder kritisiert bekommt.
Ja.
Da ist einfach unglaublich viel drin. Und diese Sessions, das kriegen wir auch, wenn wir so Workshops machen, ist das immer ein ganz essentieller Teil davon, weil das Feedback, was wir kriegen, ist immer, das war der beste Teil vom Workshop. Da habe ich am meisten gelernt.
Ja, das ist der Ach-so-Effekt, ja.
Der Ach-so-Effekt oder der, ich sehe hier ein Bild und da sagen die und die das drüber und wenn ich jetzt mal mein eigenes Bild, was ich da ähnlich gemacht habe, daneben halte, dann, oh ja, da hätte ich ja noch und dann könnte ich ja noch und da passieren dann ganz viele Sachen im Kopf.
Was meint jener mit diese Schneckenkomposition?
Sie redet da von dieser goldenen Spirale. Das leitet sich vom goldenen Schnitt ab, wenn du das mal googelst, goldene Spirale, da kriegt man meistens so diese Nautilus-Muschel mit so weiter. Es ist teilweise ein bisschen Mumpitz, da würde ich auch gar nicht groß drauf achten, aber es wird an vielen Stellen hochgehalten, dass das die beste Komposition sei.
Verstehe,
da bin ich nicht ganz einverstanden.
Was aber immer ganz gut funktioniert, habe ich festgestellt, ist, wenn ich irgendwie gar nicht weiß oder wenn ich einfach nur mal, also wenn ich noch nicht weiß, wie mein Bild am Ende aussehen soll, sondern ich weiß einfach, okay, da ist was Interessantes, das muss ich mir aber noch zurecht croppen, mache ich es meistens so, dass ich mein Display viertle. Ja, und das Subjekt in eins dieser Viertel packe, meistens links unten. Warum auch immer. Und dann kann ich nämlich von rechts oben das Croppen anfangen und kann gucken, ah, okay, da muss ich die Bildgrenze hinsetzen, damit so aussieht, wie ich es eigentlich gedacht hatte.
Ja, ist doch okay.
Es funktioniert ganz gut irgendwie. Also für mich.
Sehr schön.
Tim schreibt, ab wann war Farbfotografie für den Hobbyurlaubsfotografen der Standard? Und was passiert, wenn man einen Farbfilm in einer Kamera belichten würde, die vor der Verbreitung von Farbfilm erschienen ist? Funktioniert das oder entstehen darin falsche Farben? Das ist wie Google googeln, das darf man nie machen.
Du meinst dann implodiert das Universum.
Genau, ja.
Nee, das kannst du. Du kannst in eine vorfarbfilmige Kamera auch gerne einen Farbfilm reintun, wenn der vom Format her passt. also 35 mm oder so, geht das schon, aber es gibt tatsächlich Probleme. Und das liegt hauptsächlich an den Objektiven, weil wenn man heute mal schaut, einfach mal einen Blick auf das Thema chromatische Aberration werfen. Aha. Das sind so Farbsäume, die passieren.
Der lila Rand ist das.
Der lila Rand oder grüne Rand oder beides, je nach Bildseite. Das passiert, weil die Objektive nicht ordentlich korrigiert sind für verschiedene Teile des sichtbaren Spektrums, des Lichtspektrums. Das heißt nämlich, also rotes Licht und blaues Licht und grünes Licht, die wandern einfach anders durch so eine Linse durch und kommen dann auch nicht auf der gleichen Stelle hinten an. Es sei denn, man macht da aufwendige Korrekturen durch spezielle Gläser im Objektiv und so weiter. Und das ist natürlich vor den, ich sag mal so, na, so 1950er ungefähr, da ging das los mit den Farbfilmen. Und vor den 1950ern, wo also die meisten Kameras nur Schwarz-Weiß-Filme kannten, hat man einfach die Objektive nicht so gut korrigieren müssen. Das heißt, dass ein Farbfilm in so einer Kamera durchaus funktioniert, aber ja wahrscheinlich deutlich mehr Farbränder zeigt in solchen Geschichten. Und mir ist das aufgefallen, dass das so um die 1950er, also in dem Jahrzehnt irgendwie passiert ist, wegen den Belichtungsmessern. Also wenn du analog fotografierst, dann hast du auch ab und zu mal so einen externen Belichtungsmesser dabei. Und die kannst du toll gebraucht kaufen. Und wenn du die jetzt gebraucht kaufst, bevor dieser Zeit, dann waren die Schwarz-Weiß-Filme teilweise noch so, dass sie wenig rot gesehen haben. Und dann waren die Belichtungsmesser auch so eingerichtet, dass sie anders gemessen haben, damit das zusammenpasst. Und wenn du jetzt so ein Belichtungsmesser nimmst mit einem Farbfilm, dann stimmt die Belichtung einfach nicht. Also alte Belichtungsmesser messen anders als neue Belichtungsmesser.
Nächste Frage kommt von Teubi. Kaufberatung. Ich würde mir gerne eine spiegellose Kamera zulegen. Spiegellos vor allem wegen der Kompaktheit. Fragen, die sich mir stellen. Worauf muss man bei spiegellosen Kameras achten? Was sind Besonderheiten? Ich hab's. Sie haben keinen Spiegel. Ich habe noch ein paar Canon EF und EFS Objektive. Ich habe gesehen, dass es wohl Adapter auf Sony E-Mounts für zwischen 20 und 500 Euro gibt und auch Canon einen für EFM-Mounts anbietet. Vermutlich ist Canon zu Canon da die bessere Wahl als Canon zu Sony, oder? Oder ist beides okay? Oder ist beides eine doofe Idee? Habt ihr generell Erfahrungen mit der EOS M-Reihe oder den Sonys und all den anderen Modellen? Ich bin gespannt auf eure Meinung und also Erfahrungen dazu.
Ich gehe erstmal gar nicht ein auf einzelne Marken, weil da ist momentan so viel in Bewegung.
Du hast in der letzten Sendung gesagt, es gibt keine schlechten Kameras mehr.
Genau, das wäre jetzt das Nächste, was ich hier auch sagen würde. Ja. Es gibt keine schlechten Kameras, im gleichen Preissegment sind die alle ungefähr gleich gut. Ja. Das ist erstmal so, was Bildqualität und so weiter angeht, ist heute so. Die Kompaktheit der Kamera ist weniger der Spiegel, sondern eher die Sensorgröße. Die ist dafür verantwortlich, weil für einen größeren Sensor, also Vollformat zum Beispiel, brauchst du auch ein größeres Objektiv in der Regel. Das heißt, dass 70 bis 200 von Sony für spiegellos ist ungefähr gleich groß wie der 70 auf 200 für Canon, für Spiegelkameras. Und wenn du dann ein spiegelloses Objektiv nimmst und das adaptierst an die andere Kamera, die keinen Spiegel hat, also ein Spiegelobjektiv an die, ne, da, verstehst du schon, was ich meine? Dann hast du wieder diesen Adapter zwischendrin. Das heißt,
du da vorne so eine lange Tüte drauf.
Von der Größe her, der Adapter verspielt wieder die Vorteile. Außerdem haben die Spiegellosen natürlich so den einen oder anderen kleinen Nachteil. Zum Beispiel arbeitest du einfach viel mehr mit dem Display. Das heißt, du hast mehr Batterieverbrauch. Du hast aber auch den Vorteil, dass du viel mehr mit dem Display arbeitest. Das heißt, du hast viel mehr what you see is what you get. Und musst dadurch einfach weniger, ich sag mal, weniger lernen. Kommst schneller zu deinem Ergebnis. Also generell, geh ruhig Richtung spiegellos. Das ist gerade aktuellere Technik und die großen Hersteller, die gehen da jetzt alle langsam hin. Ich vermute mal, dass so Spiegelreflexkameras tatsächlich immer mehr nur noch im Profibereich verwendet werden.
Du hast das schon 100-mal gesagt, glaube ich, aber wo ist denn überhaupt der Vorteil bei einer Spiegelreflexkamera? Oder wo ist überhaupt noch der Vorteil bei einer Spiegelreflexkamera?
Sie laufen deutlich länger auf einer Batterie.
Ja.
Weil die halt kein Display betreiben müssen. Das ist tatsächlich ein Ding. Das andere ist, dass sie in der Regel deutlich schneller noch sind was jetzt Bedienung und so weiter angeht. Du kommst relativ schnell, weil du sehr viele Hardware-Elemente hast, sehr viele Knöpfe hast und so weiter. Bei vielen der Spiegellosen wandert das so alles so in die Menüs und dann bist du ein bisschen am Suchen und Machen. Und generell viele Menschen, die noch der Spiegelreflexkamera verbunden sind, mögen das auch nicht, dass sie über den dass sie über den Electronic Viewfinder so eine Entkopplung haben von der Realität, weil du hast, ich meine, das ist nicht mehr viel Zeit, aber du hast noch einen ganz leichten Zeitversatz. Du hast halt eine Auflösung, die du da drin sehen kannst, wobei du bei einem optischen Sucher einfach so eine Unmittelbarkeit hast. Ist das ein Wort?
Unmittelbarkeit? So würde ich es auch nennen, ja. Ja, das ist ja auch das, was mich so sehr an der X100 hängen lässt.
Also der optische Sucher ist für viele einfach noch so dieses, das ist echter noch.
Stimmt, ja, das macht ja tatsächlich auch. Also wenn ich meine Fuji nehme, das ist ja eine Spiegellose, die trotzdem einen optischen Sucher hat, also einen Hybridsucher. Mhm. Da kann ich in den optischen Sucher, so ein Durchblickssucher ist es, kann ich halt einen elektronischen Sucher einblenden. Ja. Und ich benutze die sehr, sehr gerne mit dem optischen Sucher, weil er tatsächlich schneller ist. Also du hast eher das, wenn du den Kopf bewegst, also dich drehst und durch den Sucher guckst, hast du tatsächlich eher ein Gefühl von, ich bewege mich. Und das bei diesem elektronischen
zusammen jetzt.
Ja, genau. Und bei dem elektronischen
ist es schneller.
Ja, genau.
Also der Abstand da wird jetzt geringer mit der Zeit. Ja. Und du hast natürlich tatsächlich, ne, du hast mehr Zeug im Display, was dir vielleicht helfen kann. Für mich ist es aber eher so, ich habe lieber wenig im Display und konzentriere mich auf die Komposition und weniger auf die Technik. Mhm. Das ist Äpfel, Orangen, das ist schwierig. Ja.
Schmidtlauch schreibt, mir fällt auf, dass ich bei sehr vielen Bildern den Schwarzpunkt nachträglich etwas nach unten korrigiere in Darktable, damit die dunklen Bereiche etwas knackiger oder weniger milchig werden. Eigentlich bilde ich mir ein, dank Live-Histogramm die generelle Belichtung einigermaßen im Griff zu haben, aber der Schwarzpunkt verschiebt das ja nicht nur, sondern den staucht es ja auch. Habt ihr Tipps, wie ich schon bei der Aufnahme einen ordentlichen Schwarzpunkt hinbekomme?
Also ja, der Schwarzpunkt ist tatsächlich das Wichtigste am Bild. Finde ich. Das heißt, wenn du ein Bild hast, was komisch von der Belichtung her kommt und der Schwarzpunkt sitzt nicht richtig, dann ist die Korrektur des Schwarzpunktes tatsächlich ganz oft so der einzige Griff, den man machen muss und dann passt das vom Kontrast her. Ich habe mal eine Regel gelernt, die jetzt nicht unbedingt fixe Regel ist, aber die funktioniert ganz gut und das ist, in jedem Bild sollte mindestens ein Pixel schwarz sein.
Aber wie machst du das, wenn du das Bild schießt? Also
und deshalb tue ich es in der Regel nicht, wenn ich das Bild schieße. Ich schieße die Bilder in der Regel so, dass ich nicht den dunkelsten Teil des Bildes unterbelichte, weil ich möchte hinterher noch ein bisschen schieben können, um es dahin zu bekommen, wo ich es genau will. Und da ist die Kamera nicht immer so präzise oder in dem Moment, wo es schnell gehen muss, bin ich nicht so präzise, um das hinzubekommen. Das heißt, das setzt aber natürlich bei mir voraus, dass ich die Bilder eh nochmal nachbearbeite. Die kommen bei mir in Lightroom und werden dann nochmal etwas angepasst. Und dieser Schwarzpunkt, den kannst du dann verschieben, indem du zum Beispiel den Kontrast anpasst. Wenn du den Kontrastregler nach rechts ziehst, dann sinkt, dann wird das Histogramm breiter. Dann läuft quasi der Unterbereich in den Schwarzpunkt rein. Was ich gerne mache, ist, ich habe dann wieder in Lightroom, aber andere mögen das auch können, habe dann beim Verstellen des Schwarzpunktes ich glaube die Alt-Taste hier oder Option auf dem Mac-Taste gedrückt und dann siehst du sofort, wo es in den Schwarzpunkt reinläuft und bei mir dürfen durchaus die dunklen Bereiche der Schatten auch tatsächlich absaufen. Das Bild wirkt dadurch knackiger, ja. Aber da ist so viel Geschmack dahinter, dass es, aber ich will lieber noch ein bisschen Detail in den Schwärzen bewahren und bin deshalb mit dem Schwarzpunkt eher etwas vorsichtig bei der Belichtung.
Der Kai fragt, welches Zubehör sollte in keiner Fotoausrüstung fehlen, also neben Kamera und Objektiven? Filter, wenn ja, welche? Reinigungspinsel oder ist das alles Quatsch? Gute Frage, ich habe nie welches mit.
Also ich habe Folgendes dabei, wenn ich normalerweise unterwegs bin. Das ist die Kamera, das Objektiv, eine Batterie und eine Speicherkarte.
Ja,
und das
klar,
ist erstmal genug. Ich habe in speziellen Fällen, und das ist wirklich immer situationsbedingt, wenn ich Landschaften fotografiere, dann habe ich gerne mal meine ND-Filter dabei, damit ich länger belichten kann, damit ich irgendwelche bewegten Wolken noch ein bisschen cooler gestalten kann oder irgendwelche Wasseroberflächen noch ein bisschen länger ziehen kann. Reinigungspinsel habe ich nicht dabei. Dazu habe ich habe immer so ein Mikrofasertuch dabei, so ein Küchenmikrofasertuch, mit dem man eigentlich Geschirr spült. Das so 30 auf 30 Zentimeter groß ist. Und damit putze ich meine Kamera und das Objektiv. Und das war's eigentlich schon. Also ansonsten muss Zubehör immer für den Einzelfall. Ja, wenn du lang belichten willst in Landschaft, dann brauchst du halt Stativ. Und dann brauchst du halt ND-Filter. Wenn du, was weiß ich, Architektur professionell machen willst, dann ist ein Tilt-Shift-Objektiv hilfreich. Aber auch nicht notwendig.
Ah, das ist ja dann auch wieder kein Zubehör, sondern das ist ja dann das Objektiv, das du dir willentlich...
Ja, aber ansonsten so ein Zubehör, also ich, ja, was habe ich denn in meiner Kameratasche? Ich habe Ersatzbatterien dabei und ja. ich hab...
Das ist auch bei mir Ersatzbatterien, vor allen Dingen Ersatzbatterien. Ja,
aber das Ladegerät. das, so viel mehr ist das eigentlich nicht. Ich habe so eine Tasche dabei, so mit verschiedenen Käbelchen noch, so ein Netztäschchen, wo halt dann noch irgendwelche Verbindungskabel da sind. Ich habe, wenn ich Videozeug mache, dann gerne noch ein externes Mikrofon dabei. Aber das ist alles wirklich immer situationsbezogen. So standardmäßig, das muss immer dabei sein. Da gibt's eigentlich nichts wirklich.
Martin schreibt, hallo zusammen. Schwiegervater ist Architekt und da er viel auf Baustellen unterwegs, wo es auch mal ruppig oder staubig zugeht. Als immer dabei Kamera hat er dafür eine Panasonic Lumix DMC TZ7. Da sie klein und durchs Metallgehäuse recht robust ist, doch langsam soll sie ausgetauscht werden. In welche Richtung sollte er sich umschauen? Wo findet man noch etwas ähnlich Robustes mit Metallgehäuse, was auch mit teils schwierigen Lichtsituationen wie in Baustellen zurechtkommt? Warum nicht einfach nochmal die gleiche? Gibt's nicht mehr, ne?
Vielleicht. Also da gibt es tatsächlich ja so eine Kategorie, die sogenannten Rugged-Kameras. Das sind dann die mit den Gummiecken und irgendwie nochmal so, die man auch so mal runterfallen lassen kann. Da habe ich jetzt konkret keine Hinweise. Ich frage jetzt einfach mal, warum nicht ein aktuelles Smartphone?
Weil es nicht robust genug ist?
Ja, aber da kannst du doch jegliches Rugged-Gehäuse drumherum machen. Da gibt's doch Gehäuse, da kannst du das Ding aus dem Hochhaus werfen und dem passiert nichts.
Stimmt.
Und die Kameras, die da drin sind,
die sind eh gut
aktuell
genug,
und ja. Die Bildbearbeitung, die sind auch mit schwierigen Lichtsituationen überhaupt nicht überfordert. Ganz im Gegenteil, die sind besser als diese rugged spezialisierten Kamerakameras, weil in den Smartphones deutlich mehr an computational Zeug abgeht, was dir da teilweise aus 12 Bildern eins zusammenrechnet, wo hinterher jedes Detail drauf ist und in knackiger Schärfe, obwohl du im Halbdunkel fotografiert hast. Also da würde ich
Schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, ja. Hast einen guten Grund, dir ein neues Smartphone zu kaufen, genau.
Genau, aktuelles Smartphone und ein ordentliches Stabilgehäuse drumrum und fertig.
Ja. Markus fragt, hallo ihr zwei, danke, dass ihr nicht aufgehört habt und damit ihr weiter Fragen beantworten könnt. Hier auch was von mir. Was genau macht die manuelle Belichtungskorrektur bei Digitalkameras und mit was kann man sie bei aller analogen Kameras vergleichen? Zum Hintergrund, meine Nikon D7000 ist meine Alltagskamera, die mich in Urlaub, Ausflügen, Feierlichkeiten begleitet. Bei ihr habe ich in der Regel minus 0,75 eingestellt, weil sie etwas überbelichtet. Ist das ein Kamerafehler? Bin ich zu doof? Oder kann ich das als, ja, wenn es so passt, ist es doch okay, abhaken? Meine alte Canon 450D hingegen nutze ich nur noch zur Bühnenbildfotografie zu Archivzwecken und habe bei ihr in der Regel plus 0,5 eingestellt, weil sie schlicht zu wenig Dynamik hat, um auch dunkle Szenen schön abzulichten.
Markus, das erste ist, ja, wenn das so passt, ist doch okay, ja.
Okay, nächste Frage.
Nein, also okay. Da muss ich ein bisschen ausholen.
Ja, hol mal aus.
Deine Kamera macht eine Belichtungsmessung. Diese Belichtungsmessung hängt von der Messmethode ab. Also da machen manche Kameras eben die sogenannte Matrixmessung oder Evaluativmessung oder eine mittenbetonte Messung oder eine Spotmessung. Und es hängt ab von dem Automatikmodus möglicherweise, in dem du fotografierst. Und da sind Nikon und Canon vermutlich ein bisschen unterschiedlich. Da spielen auch die Objektive noch ein bisschen mit. Und jetzt hat so eine Kamera einen Dynamikumfang. Das heißt, den Bereich zwischen dem niedrigsten, dem dunkelsten und dem hellsten in dem Bild, das sie abbilden kann in einem Schuss. Und jetzt wird quasi da gemessen, je nachdem, was eingestellt ist. Und das ist erstmal die Belichtung. Da kommt eine Belichtung raus, die die Kamera macht, basierend auf dieser Messmethode. Und deine Belichtungskorrektur ist jetzt quasi da nochmal oben drauf gerechnet. Das heißt, wenn du sagst plus 0,75, dann macht die Kamera ihre Messung basierend auf der Messmethode und Automatikmodus. Und dann hast du hinterher quasi, nimmst du diese Belichtung und schiebst sie nochmal 0,75 Blendenstufen nach oben. Machst ja so ein bisschen heller. Und das ist erstmal soweit okay, aber jetzt ist kannst du die Kameras nicht direkt vergleichen, die Objektive nicht direkt vergleichen. Und das hat alles Einfluss darauf. Das heißt, letztendlich, wenn du merkst, dass mit der von dir gewählten Messmethode und mit dem von dir gewählten Objektiv es immer etwas zu hell rauskommt und du deshalb immer etwas runterziehen musst mit der Belichtungskorrektur, dann sei das so. Dann ist das einfach in Ordnung. Generell gilt so die Regel, dass man bei Film früher hat man immer versucht, die Schatten ordentlich zu belichten. Hast also versucht, so hell zu belichten, dass im Schatten noch Detail war, weil die Schatten immer das Problem waren. Und früher beim Film war dann oben das Helle, da konntest du fast nicht überbelichten. Hast aber mehr Licht drauf geworfen und es ist trotzdem nicht überbelichtet worden. Mhm. Das heißt, bei Film hieß es Expose for the Shadows. Und bei digital ist es umgekehrt. Da hast du eher so dieses Expose for the Highlights. Also Vorsicht, wenn dir die Lichter oben ausbrennen, die hellen Stellen, wenn die überbelichtet sind, dann sind die weg. Das heißt, du hast, und unten kannst du in der Regel bei Kameras mit gutem Dynamikumfang immer noch ein bisschen was aus den Schatten rausretten. Das heißt, du hast digital Expose for the Highlights gemacht, damit du dann verhinderst, dass Überbelichtungen drin sind, damit dann du quasi nichts verlierst, was du nicht verlieren möchtest. Aber das ist je nach Kamera, je nach Einstellung ist das anders. Du kannst mal ein bisschen mit den Messmethoden spielen. Also vielleicht ist bei dir bei manchen Sachen eine mittenbetonte Messung besser als eine Evaluativmessung. Das wäre einfach mal auszuprobieren. Aber ansonsten, wenn du für diese Kamera mit diesem Objektiv dann deine Einstellung gefunden hast in der Belichtungskorrektur und das ist das, was für dich fast immer gut funktioniert, dann bleib einfach dabei.
Ja, Schmittlauch schon wieder. Thema Rauschen und Entrauschen. Mhm. Mit euren großen Kameras schießt ihr ja meistens nur in RAW, oder? Ja. Bei meiner Olympus OMD EM10 habe ich festgestellt, ich finde nach wie vor, wenn die nicht nur so einen kleinen Sensor hätte.
Was hast du gegen den kleinen Sensor? Das ist Micro Four Thirds, das ist riesig
ja,
im Vergleich zu deinem Smartphone.
Das ist riesig, aber ich blitz ja nicht gern. Also ne, ich habe halt gerne was viel Licht einsaugt und ja. Da ist dann halt ein APS-C noch ein Tick schöner. Ansonsten hätte ich immer noch meine OMD-10 Ausrüstung. Bei meiner Olympus OMD EM10 habe ich festgestellt, dass das Entrauschen der Kamera selbst für die JPEGs erstaunlich gut ist. Auf meine RAW-Bilder werfe ich allerdings standardmäßig keine Entrauschung, da selbst das Profilentrauschen das Bild leicht matschiger macht. Wie geht ihr mit Rauschen um? Eh kaum vorhanden, weil Vollformat? Immer entfernen oder nur nachdem das Pixel-Peeping die Notwendigkeit gezeigt hat? Wie schätzt ihr verschiedene Rauschentfernungsmechanismen ein? Da bin ich komplett raus, weil ich bin mittlerweile, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Lightroom angemacht habe, ehrlich gesagt. Ich schmeiß meine Sachen in Apple Fotos, siehe Bordmittel. Und wenn's rauscht, kann man da irgendwas drücken. Und dann wird's ein bisschen besser. Und wenn's irgendwie doof aussieht, dann lasse ich's halt rauschen.
So, ja. Also die Antwort ist bei JPEG, wenn du in der Kamera JPEG einstellst, dann macht die Kamera da ungefähr 1000 Sachen. Das heißt, da wird entrauscht, dann wird nachgeschärft, dann wird hier, also da ist wirklich so ein ganzer Katalog an Bearbeitungen, die dann quasi auf so ein Bild angewandt werden, auf die du nur bedingt Einfluss hast. Und die Kamera weiß dann schon ganz gut, was sie machen muss, weil die Kamera kennt sich selbst. Ne? Die Kamera hat, die Hersteller wissen ja um das Rauschverhalten der Sensoren bei verschiedenen ISOs und so weiter. Und können das quasi da sehr gezielt rausrechnen und das dann auch irgendwie so machen, dass es gut aussieht. Das ist also das Schöne, wenn man JPEG fotografiert, dann braucht man sich um solche Sachen eher nicht kümmern. Dafür hat man dann das fertige Bild und kann da halt nicht mehr viel machen. Wenn du jetzt ein RAW-Bild nimmst und das in zum Beispiel Lightroom tust, dann weiß Lightroom nicht Bescheid, was der Sensor genau bei welcher ISO macht. Auch im Profil nicht. Das, wenn du so ein Profil einstellst für die Kamera, in der Regel ist das ein Objektivprofil, was die Verzerrungen des Objektivs rausrechnet. Das heißt, an der Stelle, ja, hast du möglicherweise, wenn du mit sehr hoher ISO fotografiert hast, dann doch noch Rauschen, was ein bisschen matschiger aussieht. Aber dann kannst du tatsächlich in der Regel, wenn du da noch ein bisschen vorsichtig an einem Schärfungsalgorithmus kitzelst, dann doch wieder noch ein paar Sachen raus kitzeln oder wieder nachträglich reinrechnen lassen, die das einigermaßen gut aussehen lassen. Aber ich persönlich mache das nicht. Und das, ja, weil ich mit Vollformat fotografiere, da die Kameras, die ich habe, die rauschen einfach viel weniger.
Ja.
Und selbst wenn ich die Rauschen sehe, dann ist das für mich, also wenn ich jetzt auf 100% reinzoome in die 36 Megapixel dann Rauschen sehe, das Bild wird nachher entweder präsentiert auf einem Bildschirm.
Genau.
In was weiß ich, 3 Megapixel Größe. Das heißt, alles, was da gerauscht hat, ist verkleinert und weg. Oder ich habe tatsächlich in irgendeiner Form einen Druck in einem Buch oder in einem Magazin oder so. Und da verschwindet das Rauschen auch.
Ja.
Das ist so. Das geht da weg.
Ja, ja.
Und insofern ist das für mich nicht böse. Ganz im Gegenteil. Manchmal sieht so ein Rauschen sehr charmant aus. Also, Rauschen wird viel zu überbewertet, würde ich sagen.
Mhm.
Ich ignoriere das ganz einfach.
Ja, jetzt genau so, also so in der Art mache ich es auch. Oder schmeiß das Bild halt weg und denke, ah, scheiße, rauscht sehr, weg.
Ja.
Da bin ich wirklich schmerzfrei auch geworden. Jaro schreibt, wie viele Zeilen sind das? 6, 8? Naja, ich fange mal an. Hallo.
Du kannst ja schnell drüber gehen.
Ich habe eine Canon EOS, kann ich? Also dann gehe ich mal, also ich habe eine Canon EOS 600D, 3 eher günstige Objektive. Ich fotografiere ab und zu mal Veranstaltungen, die zum Beispiel auch in der Kirche stattfinden. Die Beleuchtung ist also mehr schlecht als recht. Die Personen, die fotografiert werden, stehen oft in unterschiedlichen Abständen zur Kamera. Ah, okay, ich möchte unter miesen Bedingungen möglichst viel Tiefenschärfe haben. Das ist eigentlich, was genau er sagt. Ich möchte unter miesen optischen oder unter miesen Lichtbedingungen möglichst viel Tiefenschärfe haben. Wenn ich das richtig sehe, bleibt mir nur übrig, am ISO zu spielen. Ist das bisher so korrekt?
Ja, das ist bisher so korrekt. Wenn du wenn du ein Objektiv nimmst und dann viele Leute scharf bekommen möchtest, die unterschiedlich weit von der Kamera wechseln, dann musst du mit einer kleinen Blende arbeiten.
Ja.
Und damit hast du weniger Licht und das wird problematisch. Das heißt, die ISO ist an der Stelle tatsächlich der, und länger belichten kannst du auch nicht, weil da bewegt sich was
und
da kriegst du Wackler rein. Das heißt, die ISO ist tatsächlich an der Stelle dein Verbündeter.
Und jetzt wird's problematisch. Ab ISO 1600 produziert meine 600D relativ viel Bildrauschen. Ja, APS-C. Ich gehe davon aus, dass das unabhängig von dem verwendeten Objektiv ist. Ja, ist es. Kann sogar ich beantworten. Cool, ne? Sind die Unterschiede zwischen meiner 600D und zum Beispiel einer 800D im Bereich ISO so groß, dass sich ein Umstieg lohnen würde? Wie verhält sich dann der Unterschied zu einer 80D? Oder muss man gleich auf Mittelformat umsteigen, um dort bessere Ergebnisse zu erlangen?
So, jetzt bist du tatsächlich, wenn du mit langen Objektiven in der
Dunkelheit
Kirche fotografieren musst, bist du tatsächlich auf, ja, da bist du technisch an einem, in einem Grenzbereich. Da brauchst du tatsächlich eine Kamera, die auch mit hohen ISOs noch wenig rauscht. Wie da jetzt die 600D und die 800D zueinander stehen, kann ich dir nicht sagen. Da gibt's viele sehr technische Tests und so weiter. Die erste Frage ist, ist das mit dem Bildrauschen ein Problem? Hast du mal versucht, deinen Kunden Bilder mit etwas Rauschen abzugeben?
Und
mal geguckt, wie die reagieren? Ich würde nämlich behaupten, die meisten, den meisten macht das nichts. Und sie merken es gar nicht. Hast du dich mal mit den Entrauschalgorithmen etwas gründlicher beschäftigt? Weil da kann man tatsächlich noch viel tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du fragst, ob man gleich auf Mittelformat umsteigen muss, um dort bessere Ergebnisse zu erlangen. Komplett kontraproduktiv. Also A, sind die Mittelformatkameras in der Regel rauschentechnisch nicht besser. Und B, wirst du beim Mittelformat, um den gleichen Bildwinkel hinzubekommen, mit deutlich längeren Brennweiten arbeiten. Und damit hast du noch weniger Schärfentiefe.
Ah.
Das heißt, Mittelformat macht die hier, ist nicht dein Freund, sondern die etwas kleineren Sensoren sind dein Freund. Jetzt bist du mit APS-C, also vielleicht wäre ein Umstieg auf Micro Four Thirds interessant, und zwar auf eine aktuelle Micro Four Thirds Kamera. Da ist das mit dem Rauschen meines Wissens echt kein großes Problem. Das
also wenn ich da kurz einhaken darf, also meine Olympus Micro Four Thirds, die hat ein bisschen mehr gerauscht als die Fuji, also als die APS-C das tut. Aber das war im Grunde, das hat mich zu einer Zeit interessiert, als mich das noch interessiert hat. Mittlerweile würde ich, wie gesagt, also wenn jemand eine X100 kaufen will, ich kaufe mir dann wieder eine Olympus. Also ja, Ist tatsächlich was du sagst, Chris. Also frag mal deine Kunden, ob das Rauschen überhaupt ein Problem ist. Ja.
Ihnen gar nicht sagen, sondern mal so ein, zwei solche Bilder dazwischen tun und dann mal gucken, was die sagen oder ob sie überhaupt was sagen. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht, und da bist du jetzt echt in einem Grenzbereich, vielleicht musst du einfach auch mal deine Bildkomposition ein bisschen überdenken. Weil vielleicht müssen da nicht alle drauf sein. Vielleicht reicht es da mal hier und da einfach mehr Details rauszupicken, einzelne Personen rauszupicken und so weiter. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich deine Anforderungen nicht kenne. Aber das wäre sowas, wo ich auch sagen würde, ja, da muss man einfach dann halt anders komponieren. Oder du versuchst dich anders zu stellen, wenn das geht, dass du also quasi die Leute nicht, dass die Leute eher in einer Ebene sind. Dann musst du nämlich auch nicht so viel runterblenden.
Ja, eine Frage machen wir noch, ne?
Ja.
Die kommt von Lea und Lea fragt, es gibt ja durchaus viele Verleiher für Objektive. Habt ihr da eine Empfehlung im Sinne von guten Erfahrungen und Preisen? Für mich mit einer Fujifilm X-T2, auch eine schöne Kamera, wäre es natürlich ganz nett, wenn er auch das Fuji XF-System führt.
Objektiv kann ich nicht beantworten, weil ich tatsächlich jetzt Objektive noch nicht so oft geliehen habe, weil die Workshops bisher immer toll waren, wenn man was ausprobieren wollte. Ach, du hast das so und so, darf ich das mal heute verwenden?
Ja, klar, geil.
Und ich habe für die Anforderungen, die ich habe, habe ich auch die Objektive selber. Aber das würde ich jetzt tatsächlich, das möchte ich jetzt hiermit an die Community geben. Ich ziehe den Community Joker. Und vielleicht kann das jemand anders beantworten. Gute Verleiher für Objektive, die auch das Fujinon XF-System führen, bitte in die Kommentare.
Sehr guter Trick. Und damit wären wir bei der Bilderschau. Chris hat wieder drei Bilder ausgesucht. Haben die alle was miteinander zu tun? Ich habe sie jetzt auch nicht vorher geladen. Also okay, das heißt, es ist diesmal kein Rätsel, sondern wir gucken Bilder.
Ich meine, ich könnte es behaupten und dann sehen, vielleicht findest du ja was.
Genau, um dich dann komplett fertig zu machen oder den Rest des Tages. Das ist jetzt, scheiße, warum habe ich das nicht gesehen? Ein Anfängerfehler. Gut, erstes Bild von Joe B. Tortendiagramm heißt es.
Genau. Das ist eine U-Bahn-Station, Stephansplatz, Wien. Und das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil es, ja, weil es aus so, wie ein Tortendiagramm, aus so sehr distinkten Bildbereichen besteht. Also du hast, die Kamera ruht auf der Plattform, auf dem Bahnsteig quasi.
Das ist ja alles völlig unscharf.
Ist es?
Naja,
ist
vorne, da vorne der Boden nicht, aber nee, stimmt, ist auch unwichtig, ja.
Die Kamera hat halt hinfokussiert, das ist aber nicht so schlimm, sondern du hast halt irgendwie quasi senkrecht von oben hast du eine Linie, die quasi genau durch die Mitte geht.
Ja.
Und dann auch in die Mitte des Bildes geht, weil da ist der Fluchtpunkt. Dann hast du die Waagrechte nach rechts, die wirklich das Bild so ein Viertel aus dem Bild rausschneidet quasi. Und dann hast du den Fußboden, der aber auch durch die Kante des Bahnsteigs dann ganz genau abgegrenzt ist. Und dann hast du auf der linken Seite den Rest, so ungefähr ein Drittel von dem Bild, ist dann die dunkle Seite, wo dann nachher eine Bahn reinkommt.
Genau. Und da so ein paar Poster mit so ein paar Werbeplakaten, die aber, finde ich, total untergehen in dem.
Ja,
in
die sind auch nicht wichtig.
Sondern die sind nicht wichtig, genau. Ja.
Was mir gefällt, ist, dass das Bild so ganz klar aufgetrennte Bereiche hat. Und das ist auch so eine Art, wie ich gerne komponiere, dass ich wirklich so, dass ich den Bereichen im Bild ihren Platz gebe. Und dann funktioniert das. Also für mich ist das tatsächlich so, es ist bemerkenswert. Es ist nicht das super spannende Superbild, aber diese Bezeichnung als Tortendiagramm passt da sehr gut.
Und
das ist mehr so wie drei Bilder in einem.
Quasi. Das stimmt, ja. Und wie so oft an der Stelle meine Frage, ist das Zufall? Also hast du, wer hat das gemacht? Joe B. Hast du das so gesehen und dann abfotografiert oder hast du einfach gedacht, oh, ich fotografiere mir auf dem Boden?
Ja.
Das finde ich immer ganz interessant. Also vielleicht war es auch mal ein anderes Bild und es ist ein bisschen zurecht gecroppt, sodass das Lichtband tatsächlich in der Mitte ist.
Ja. Diese drei Bereiche sind übrigens auch farblich sehr voneinander abgegrenzt. Also du hast dann rechts oben eben das Weiß-Rot und rechts unten dieses Grau mit dem gelben Streifen und links dann dieses Schwarz mit so ein paar bunten Flecken drin.
Mhm.
Also ja, hat mir irgendwie, hat mich aufmerken lassen. Das zweite.
Von Matze.
Charme des Verfallenden.
Das ist eine Brandmauer von irgendeinem Haus, eine Ziegelmauer, von der Putz abblättert und die darunter liegenden Ziegel zum Teil freigibt. Und unten ist ein Sockel, also es ist Erdgeschoss, ne?
Es wird so eine Erdgeschosswand sein in einem alten Haus oder so.
Ja.
Ich mag's, weil es so schön mit dem Licht spielt. Du hast das Licht, das scheint mir möglicherweise die Sonne zu sein. Vielleicht auch ein Blitz, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es eine Sonne ist, weil das ist fotografiert mit einem Samsung-Mobiltelefon.
Ah ja.
Das heißt, da wird kein externer Blitz oder so sein. Das heißt, die Sonne kommt da gerade so wirklich von oben und die skimmt so, die schubbert so auf der Oberfläche entlang. Ja. Und dadurch werden so.
Ja, ein so ein bisschen wie diese Bilder, die man, um es zu erklären, weil jetzt gerade nicht zugucken kann, wenn du dir mit der Taschenlampe von unten so das Gesicht anleuchtest, damit es gruselig aussieht, wo dann halt nur die Ränder deiner Nase und deiner Augenbrauen von unten so beleuchtet sind. So scheint die Sonne auf den abgebröckelten Putz, also auf die Kanten des abgebröckelten Putzes.
Das
ist sehr, sehr schön.
Sehr, sehr schön erklärt. Schönes Bild. Und deshalb hast du dann auch diese Lichtkante an dem abgepuckelten
Putz. Hör mal, du abgepuckelter
Putz. Der abgebröckelte Putz. Dann hast du diese Steine, die dahinter sind, werden da so überstreift von dem Licht. Dann siehst du von oben noch Schatten, die sich so wie Streifen an der Wand entlang ziehen von irgendwelchen Sachen, die da rauskommen. Möglicherweise eine Pflanze oder irgendwas. Da drüber ist vielleicht ein Fenster mit einer Fensterbank und ein paar Geranien. Man weiß es nicht. Und das Ganze in Schwarz-Weiß und das ist also das eine, was mir das Bild zeigt, ist, dass auch sowas Mondänes wie Mondän ist auf Deutsch das Falsche. Sowas Langweiliges.
Das Langweiliges.
Mundane und Mondän ist
okay.
Hat genau eine umgekehrte Bedeutung. Egal. Sowas Langweiliges wie so eine Wand doch irgendwie spannend aussehen kann, wenn das Licht schön ist. Das ist das eine. Und das andere ist, es braucht nicht die dicke Kamera, um ein geiles Bild zu machen.
Nee, überhaupt nicht.
Genau.
Das ist ja das Gemeine. Jetzt ist man überhaupt nichts Besonderes mehr. Letztes Foto zur Startaufstellung.
Ja.
Von Peter.
Ja, was haben wir da? Das ist ein Fahrradrennen.
Ja, und, 3 Alben Bike Challenge.
Ja, das sind also, das ist, wie gesagt, der Startbereich von so einem Fahrradrennen. Man sieht so rechter Hand die Menschen, wie sie quasi mit dem Rücken zu einem schon so in der Startreihenfolge stehen. Rechts und links sind Menschen, die Publikum sind. Dann hast du im Hintergrund auf der linken Seite oder in der Mitte des Bildes eher hast du die Leute, die sich dahin bewegen, also die zum Start hinkommen. Und du hast im Vordergrund jemanden, der gerade
in einer Kurve Fahrrad an der Kamera vorbeifährt und das der einzig dynamische Teil im Bild ist. Ja.
Genau, und der sich bewegt und durch dessen Speichen du quasi die Leute dahinter siehst. Und mir hat das irgendwie gut gefallen, weil also das eine, was ich denke, was ein bisschen zu kräftig ist, ist, dass die Farben zu sehr knallen. Das Rot, das ist schon so an der Kante von unangenehm.
Meinst du, das ist nochmal nachgerotet?
Ja, das oder die Kamera hatte irgendwie was ist es denn? Es ist eine 6D vollformatige, nee, da ist nachträglich nochmal ein bisschen gezuppelt, glaube ich. Aber gut, das ist nur so eine Sache, wo ich sage, das reibt ein bisschen, aber andererseits, du hast halt dieses Rot, was durchs ganze Bild sich zieht, weil das ist halt von diesem Veranstalter irgendwie die Farbe. Und dann hast du auch wieder diese aufgeteilten Bereiche, aber diesmal nicht nebeneinander wie in dem Tortendiagramm, sondern eher so in der Tiefe. Also du hast rechts die Leute, die stehen, du hast die Leute, die kommen, du hast das Fahrrad vorne, was das irgendwie nochmal framed und was sich bewegt und was dann so eine Fahrraddynamik reinbringt. Was übrigens interessant ist, ne? Der hat hier mit einer 80stel Sekunde fotografiert und trotzdem hast du so viel Bewegung. Also da kann der Mensch, der jetzt vorne mit dem Fahrrad quasi um die Kurve fährt und wo man die Bewegung deutlich sieht, der kann nicht sehr langsam gewesen sein.
Aha.
Und das insgesamt fand ich ist irgendwie eine, so ein schönes Entdeckungsbild.
Ein bisschen hast du es mir kaputt gemacht, weil ich find's jetzt zu bunt.
Mist, hätte ich das bloß nicht gesagt. Tut mir leid, ich entschuldige mich.
Ja, beim nächsten Mal wird alles besser und es wird ein nächstes Mal geben, denn es sind noch Fragen übrig und trotzdem laden wir euch ein, weiter Fragen zu stellen und natürlich auch Bilder einzureichen. Irgendwann werden wir all diese Bilder mal nehmen und wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, werden wir irgendwo auftreten und diese Bilder dann mal gemeinsam angucken, ne?
Machen wir.
Ne? Wie der Opa. Ne? Junge?
Ne? Ne?
Gucke mal. So, und jetzt ziehen wir nach Hause. Chris, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Und wir danken euch.
Wer redet, ist nicht tot.